Herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die Weltklasse wieder in die Bahn gekommen ist. Ein Spiel mit mehr Turnovern, als Leute ihre Unterwäsche im Jahr wechseln. Es ist unglaublich, dass wir sowas noch erleben dürfen in 2021. Ja, und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, macht den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern der Robot-Tobi ist heute wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Also, wir hoffen, dass die Aufnahme einigermaßen vernünftig ist. Bei Tobi gibt es einen kleinen Wackelkontakt, vermutlich im Kabel des Mikros. Dementsprechend klingt er ein bisschen metallenrobotermäßig. Zumindest für uns. Wir hoffen, dass es nachher in der Aufnahme nicht so ist. Es könnte aber sein. Dementsprechend seid nur an dem Zeitpunkt jetzt schon darauf eingestellt. Und ja, kämpft euch da einfach durch. Schlimmer als die Dolphins-Saison kann es eigentlich nicht werden. Ja, also dementsprechend, ihr seid Härteres gewohnt. Also gönnt euch. Micho ist erstmal nicht mit dabei. Vermutlich wird der junge Mann noch heute hereinschneien im Laufe der Aufnahme. Aber ja, letzte Woche hat es ja nicht geklappt, aber diese Woche dürfen wir tatsächlich wieder einen Gast besuchen. Moin, Benno. Schön, dass du da bist.
Grüße, schön da zu sein.
Ja, sehr gut. Du bist, also ich ziehe eigentlich immer den gleichen Joke auf, dass du vermutlich Fan der Ravens bist, weil wir als nächstes gegen die Ravens spielen. Aber was tust du denn? Also ja, wie bist du zu den Ravens gekommen und ja, was tust du so bei den Ravens? Was gibt's da? Wo kann man dich, wo kann man euch finden? Was sollte man unbedingt auschecken, wenn man mehr über die Ravens wissen möchte?
Na, wenn man mehr über die Ravens wissen möchte, sollte man natürlich unseren Podcast auschecken, der mit dem wunderschönen Namen Talk Like a Raven. Den mache ich seit Anfang des Jahres zusammen mit meinem Partner Malte. Und ja, wir besprechen auch jede Woche quasi unsere Spiele und bereiten uns vor, haben auch immer Gäste. Gestern war Tobi bei uns zu Gast in der aktuellen Folge. Und ja, ich persönlich bin so ein bisschen durch meinen Nachnamen auch zu den Ravens gekommen. Also ich heiße auch Rabe mit Nachnamen. Deswegen war es so ein bisschen naheliegend, aber natürlich auch übers Football schauen. und natürlich dann damals über die starke Defense auch um Ray Lewis und Ed Reed, Terry Sachs damals so in die Richtung. Das waren alles so Spieler, die mich damals schon begeistert haben. Und ja, bin dann zu den Ravens gekommen und dachte, das ist ganz cool. Coole Farben, cooler Name, coole Stadt, geile Defense und dabei geblieben. Ja, genau.
Das klingt ja schon mal nicht verkehrt. Den Link zum Podcast, wo Tobi zu Gast war, findet ihr natürlich in den Shownotes und checkt einfach auch den Podcast von den Jungs aus. Ich muss das nämlich auch noch machen. Ich bin da jetzt nicht zugekommen in den 12 Stunden zwischen Aufnahme und Veröffentlichung oder so, die das ungefähr sind. Werde es aber definitiv noch nachholen. Und ihr fragt euch ja nicht, was ist denn los? Warum seid ihr denn jetzt schon am Mittwochmorgen haben wir dann? Ja, Mittwochmorgen haben wir, weil wir haben ja jetzt Dienstag. Warum seid ihr so früh dran? Und zwar, es ist ein Thursday Night Game. Das heißt, die Dolphins spielen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag schon gegen die Ravens und können sich danach zurücklehnen und entspannen. Also das Spiel ist mitten in der Nacht. Das nur, damit ihr das auch schon mal gehört habt. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die News und das ist relativ schnell abgehakt, weil ja, es gibt keine News. Also es gibt halt so ein paar Injury-Updates, wie Preston Williams wird vermutlich spielen. Dazu kommen wir dann auch noch in der Preview zum Spiel gegen die Ravens. Und ansonsten gibt es nichts Neues, nur ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt in das Spiel dann rein, weil da sind noch ein paar Sachen, die man definitiv sagen kann, vielleicht auch als News abtun kann. Aber Tobi, die Dolphins haben ja unglaublicherweise 17-9 gewonnen. Ja, sie haben keinen Touchdown zugelassen. Sie haben es geschafft, dreimal eine Interception von Tyrod Taylor zu fangen oder sich abwerfen zu lassen mit dem Ball oder wie man das auch immer sagen muss. Ja, also man hat es geschafft, das Spiel für sich zu entscheiden. Und nach 7 sieglosen Spielen hat man jetzt wieder in die Spur gefunden und wird natürlich jetzt eine 7-Sieges-Serie. Das klingt komisch, weil 7 und Siegen so ähnlich
7 ist. 7 Spiele, 7 Siege.
Ja, so ungefähr nämlich. Und das wird nämlich passieren. Und dann sieht das alles ganz anders aus. Anders kann ich mir das nicht vorstellen in dieser Saison. Aber Tobi, wie hast du das Spiel gesehen? Was sind so deine Key Takeaways? Und erzähl mal ein bisschen, wie fandst du das Spiel am Sonntag?
Habe ich auf Twitter schon gesagt, leg Benny Hill Musik drunter und du hast eine Slapstick-Parodie von einem Footballspiel, also mit koordinativem Football, gerade offensiv, hatte das auf beiden Seiten relativ wenig zu tun. Also da sind teilweise dann auch Fehler gemacht worden. Da glaubst du einfach nicht dran, weil es einfach so teilweise so schlimm war. Man hatte sich vorher ausgerechnet, ja, die Texans haben die schlechteste Laufverteidigung, vielleicht kann da über den Boden was gehen. Miles Gaskin und Co. Sind auf grandiose, ich glaube, 46 oder 47 Yards Rushing gekommen. Das ist schon hart. Also da ging nichts gegen die schlechteste Laufverteidigung der Liga und das will schon was heißen. Das heißt, wir waren mal wieder pass-heavy und weil sich wohl rausgestellt hat im Warm-up-Prozess, dass Tua den Ball nicht wirklich weit hätte werfen können, ohne Probleme mit seinem Finger zu bekommen, hat man Jacoby Brissett starten lassen und Jacoby Brissett hat das gespielt, was man von ihm erwartet hat. Also es war
wild. Hater würden sagen, wieso hat man das erst jetzt gemerkt, dass Tua nicht weit werfen kann?
Ja, das stimmt allerdings, das ist richtig. Das habe ich mir zwischendurch dann auch gedacht, aber es scheint wohl so zu sein, dass Flores und die anderen Coaches da nicht von überzeugt waren. Der Hawaiianer wollte wohl spielen, so dem Vernehmen nach, er durfte aber nicht. Das heißt, dass man da auf Nummer sicher gegangen ist, um zu sagen, ja gut, wir lassen Jacoby Brissett ran und lassen den versuchen, die Texans Secondary zu testen und auszuchecken. Naja, also offensiv ist relativ viel erzählt. Also die O-Line weiter erschreckend schwach, aber gerade Jesse Davis, Austin Jackson, Liam Eckenberg, das sind ja die drei, die sich da immer hervortun. Sie haben zwar 100% der Snaps gespielt, das zeigt aber auch, wir haben keine anderen. Greg Mans, der Center, hat sich relativ früh verletzt. Das heißt, dass Austin Reiter weite Teile des Spieles auf Center starten musste oder spielen musste. Er wird wahrscheinlich auch am Donnerstag starten. Es sieht wohl nicht so gut aus für Greg Mans, dass es für ihn reichen könnte. Ansonsten offensiv, die Connection zu Mike Gesicki hat einigermaßen gut funktioniert. Sie hat aber auch dadurch gut funktioniert, dass Mike Gesicki 2 Bälle einhändig in seiner unnachahmlichen Basketballmanier angesaugt und runtergezogen hat. Beim dritten hat es leider nicht geklappt. Das waren so die Highlights. Jalen Waddle hatte ein paar gute Catches und ansonsten hat man versucht, Mac Hollins einzubinden. Großartig andere Wide Receiver hat man ja auch nicht mehr. Kirk Merritt, den man aus dem Practice Squad hochgezogen hatte, hat ein paar Snaps bekommen, insgesamt 11. Der durfte dann auch noch den einen oder anderen Ball entweder fallen lassen oder fangen. Das war jetzt aber auch nicht so dramatisch gut oder überragend, dass man da hätte darauf eingehen können. Von daher offensiv wieder in den falschen Situationen das falsche Risiko genommen. Die O-Line weiter schlecht, Running Game auch quasi wenig bis gar nicht vorhanden. Das zeigt, wenn man gegen eine der schlechtesten Defenses der Liga 17 Punkte macht. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie mit 17 Punkten gewinnen. Auf der anderen Seite, und da kommen wir dann jetzt zum Positiven, hat die Defense überzeugt. Und zwar nicht alleine aufgrund dessen, dass Tyrod Taylor so schlecht gewesen wäre, was er nachweislich trotzdem war. Aber die Defense hat auch so gespielt, dass er schlecht, dass er hätte noch schlechter spielen müssen. Also er hat einige klare und einige freie Targets nicht getroffen. Das war das Gute für uns. Deswegen haben auch die Texans keinen Touchdown hinbekommen, sondern mussten sich dann mit 3 Field Goals begnügen. Er konnte durch den Lauf nicht so sehr überzeugen, wie ich das befürchtet hatte, dass er das tun könnte. Also man hat gemerkt, er kommt gerade erst aus einer Verletzung und da war noch sehr viel Rost dabei. Danny Amendola, der ehemalige Dolphins Wide Receiver, hat sich auch versucht, hat einigermaßen gut gespielt. Was die Dolphins ganz gut im Griff hatten, war die Connection zu Brandon Cooks, der Top-Receiver der Texans, hat jetzt nicht so überragend gespielt, als dass man hätte sagen können, dass er ein riesiger Faktor gewesen wäre. Das war ja einer der der Matchups, wo wir in der Woche davor gesagt hatten, das könnte, wenn das funktioniert, ein Schlüssel sein, um eben die Texans zu schlagen. Er ist auf 56 Yards gekommen bei 6 Receptions und hat keinen Touchdown gemacht. Das längste, was er fangen durfte, waren 10 Yards. Den hatte man sehr gut im Griff, teilweise mit durch das Verschulden durch Brandon Cooks, aber teilweise auch durch die gute Coverage. Allgemein muss man sagen, der Spirit der Defense ist wieder da. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, sie haben nicht nur gut gespielt, sondern sie haben auch miteinander gut kommuniziert, waren wach auf dem Feld, waren aktiv und man hat den Eindruck, dass die von Spiel zu Spiel besser werden und dass es langsam wieder dahin geht, wo es im letzten Jahr war. Eine Szene möchte ich da hervornehmen, kurz vor der Halbzeit, die uns auch das Spiel dann gewonnen hat. Als Tyrod Taylor auf die Richtung Seitenauslinie scrambled und dann meint, er müsste vor der Seitenlinie, ich weiß nicht, ob er gedacht hat, dass er schon im Aus ist oder weil er den oder ob er den Ball einfach nur wegwerfen wollte, den Ball da so ein bisschen wegflippt. Jerome Baker sieht das, merkt, dass er mit einem Bein schon out of bounds ist. Re-established, mir fällt das deutsche Wort jetzt gerade nicht ein, re-established sich wieder und fängt die Interception. Alle denken, ja, schön, war halt incomplete plays, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Und die Dolphins Defense feiert und auf einmal entscheidet der Ref auf Interception und Ballbesitz Dolphins kurz vor der Halbzeit. Den nächsten Drive haben wir ja dann in den Touchdown umgemünzt. Von daher, da muss man nicht nur Tyrod Taylor für kritisieren, man muss vor allen Dingen Jerome Baker auf die Schulter klopfen und sagen, hast du gut gemacht, hast nicht abgeschaltet, sondern warst wach, warst da und hast das ausgenutzt, weil das schaffen auch nicht, bei weitem nicht alle NFL-Spieler, dann da so wach zu bleiben. Und ansonsten generell, Jalen Phillips hat gut Druck gemacht gegen die zugegeben auch nicht gerade gute O-Line der Texans. Emmanuel Ogbah hat ein Riesenspiel defensiv gemacht, hat wieder gezeigt, dass er sowohl den Quarterback unter Druck setzen kann, als auch die Bälle, die vom Quarterback geworfen werden, wenn er nicht rankommt, abschlagen kann oder wegschlagen kann aus einem dieser abgeschlagenen Bälle. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da in der Situation auch Ogbah war oder einer der anderen D-Liner. Ist ja dann eine weitere Interception gefolgt. Das Safety-Blitzing hat mir sehr gut gefallen an der einen oder anderen Stelle. Brandon Jones, Javon Holland machen da ihre Sache richtig gut. Von daher würde ich den Sieg gegen die Texans auf jeden Fall in erster Linie der Defense geben und hoffen, dass die Offense mit Tua vielleicht anders spielt, als sie das mit Brissett tut. Ich weiß, war lang.
Du, wir haben alle Zeit der Welt. Michael ist ja gerade nicht da. Dementsprechend darfst du dich ordentlich aus... Ich meine, das hatte ich ja die letzten beiden Wochen, wo du nicht da warst. Also es ist ja sowieso, das ist ja... Eigentlich ist ja fast hier schon wieder so ein Einstand nötig von dir. Ja? Alle Zeit der Welt. War wirklich wildes Spiel. Da muss ich dir tatsächlich recht geben. Wo fange ich an? Fange ich bei der Offense an mit dem Pass-Blocking? Ich fange damit an, weil das war, ja, keine Ahnung, Eckenberg, das, ja, ist auf Left Tackle auch eher eine Zumutung, leider Gottes. Der hat 9 Pressure alleine zugelassen. Das ist einfach schlecht. Jesse Davis 6, wovon 2 sogar in Sacks gemünzt wurden. Austin Jackson, wo ich ja letzte Woche noch gesagt habe, boah, der erste Spiel, wo er keinen Pressure zugelassen hat, zack, 4 Pressures, I love it. Ja, Robert Hunt wieder nur 1 Pressure. Robert Hunt ist der einzige O-Liner in dieser Runde, der noch einigermaßen vernünftig spielt. Ja, das ist halt, Austin Reiter war auch nicht schlecht, aber halt auch schon, also, aber Robert Hunt, den können wir gebrauchen, der Rest muss sich tatsächlich beweisen und da habe ich tatsächlich bei einigen viele Bauchschmerzen. Und was Jacoby Brissett und Tua angeht, Tua konnte ja nicht spielen, weil er wohl nicht genug Grip auf den Ball bekommen hat. Das hat man bei den Pre-Drills vorher halt festgestellt, aufgrund der Schwellung oder irgendwie sowas haben die im Fernsehen auf jeden Fall gesagt, dass deswegen Tua nicht spielen. Er wollte spielen, aber man hat ihn dann zurückgehalten. Und bei Jacoby Brissett, also ich hätte gerne gesehen, weil ich hätte Tua auf den Scrambles gerne gesehen, ob er da auch so schlecht performt hätte, wie es Jacoby Brissett teilweise gemacht hat. Ich glaube, da hätten wir einige Chancen mehr nutzen können mit Tua. Und Jacoby Brissett, ich weiß nicht, wie man so viele Tipp-Passes oder sowas haben kann, wenn man so groß ist. Ja, das hätte ich so für Kyler Murray als Problem gesehen und nicht bei Jacoby Brissett, aber das war auch schon wieder gewöhnungsbedürftig. Positiv, Mike Gesicki, ja, absolut, ja, muss man einfach sagen, einer der besten Big-Slot-Receiver der Liga. Na, ich betitel ihn jetzt inzwischen auch einfach nur als Big-Slot-Receiver. Beim Blocking müssen wir einfach nichts erwarten. Und dementsprechend, das war super. Und ich dachte am Anfang, dass wir Jalen Waddle vernünftig einsetzen. Boah, der war die ersten 2 Dinge, die er gefangen hat, einmal richtig Separation bekommen und einmal wirklich auch weiter tiefer als 10 Yard angeworfen wurden. Und ich dachte so, geil, dieses Spiel wird anders. Und dann hat sich unsere Offense gesagt, ah, nein, it's not gonna happen. Und hat wieder ihn viele, viele kurze Pässe fangen lassen. Das war effizient. Er hat irgendwie 8 von 10 gefangen für 83 Yards. Das ist okay, aber es ist auch nicht mehr als das. Über das Run-Game müssen wir nicht reden. Unter 2 Yards im Schnitt, das war peinlich. So kann man das wohl beschreiben. Aber allgemein auch die Texans. Der längste Lauf waren 10 Yards von Tyrod Taylor. Nichts anderes. Und Philip Lindsay hatte 9 Yards als längsten Lauf. Also da war wirklich auch von beiden Seiten nichts. Und die Dolphins-Line gefällt mir tatsächlich auch immer besser. Und wir fangen jetzt auch an, langsam die Bälle zu fangen. Kommen wir dann einfach zur Defense. Die Defense hat so langsam oder sicher fangen wir uns. Und Jevon Holland und Brent Jones sind tatsächlich die beiden Safeties mit den meisten Pressures in der NFL. Also jeder für sich. Die beiden stehen an 1 und 2. Und das zeigt einfach, was wir über Scheme generieren. Und das ist tatsächlich, erzeugen die Dolphins viele Pressures. Ja, die Texans haben 39 Pressures erzeugt. Die Dolphins 34. Ja, und wenn man aber sieht, dass die O-Line der Texans nur 19 Pressure zugelassen hat, aber die Dolphins 26, dann ist das Verhältnis anders. Das heißt, entweder sind es freie Blocker, das heißt, man konnte dem Pressure keinem genauen defensiven Spieler zuordnen, oder es sind halt auch, kann auch bei einem Play mehrere Pressure natürlich geben, wenn 2 Spieler zum gegnerischen Quarterback durchkommen. Jalen Phillips hat dann auch wieder mal einen Sack. Emmanuel Ogbah, wenn man volle Sacks nur zählt, sind es 3 Sacks gewesen, 7 Pressure. Das war schon beeindruckend. Und Ja, die Safeties haben sehr gut performt. Jevon Holland mit seiner Interception, das hat mich sehr, sehr gefreut. Da war der Druck über Brandon Jones und zack, auf der anderen Seite fängt Jevon Holland die Interception. Ziemlich cool. Und ja, Tobi, du hast das schon richtig analysiert. Die Defense ist so langsam wieder da. Jerome Baker, absolut wach gewesen auf einmal in diesem Moment. Fand ich auch sehr gut. Und ja, der Rest entwickelt sich Stück für Stück weiter. Wir kommen langsam wieder an das Level, wo wir unsere Defense eigentlich haben wollen. Und das stimmt mich positiv. Und ja, Turnover, es darf nicht passieren, dass wir fünf Turnover, das ist auch peinlich, weil das darf dir nicht passieren, so fundamentale Geschichten. Natürlich sind das clevere Spielzüge gewesen, die da passiert sind, aber oder halt gute Plays der Defense, den Ball schön sauber rausgeschlagen und so. Alles stehe ich total drauf. Aber es sind simple Sachen, die dir als Offense, das kannst du verhindern. Und das ist dann halt so ein bisschen fraglich. Byron Jones hat zwischendurch ein bisschen gewackelt am Anfang, hat sich dann auch gefangen, das war auch gut. Und ja, die Lauf-Defense war auch da. Christian Wilkins ist da einfach ein Tier inzwischen. Und Emmanuel Ogba hat alleine 5 Stops. Das dazu auch noch, also wieder ein sehr, sehr starkes Spiel des Edge-Defenders. So, und eine Sache haben wir noch, auf die hat mich Micho hingewiesen. Wir haben letzte Woche Tua und dann so Spieler wie Aaron Rodgers verglichen. Natürlich kann man Tua jetzt nicht mit Aaron Rodgers jetzt vergleichen, sondern da geht es immer, was haben diese Spieler wie ein Drew Brees, wie ein Aaron Rodgers, wie ein Tom Brady zum Anfang ihrer Karriere gezeigt. Da vergleichen wir das und nicht jetzt. Also ich brauche Tua jetzt nicht mit Tom Brady vergleichen, das sind halt Welten. Ja, das alleine aufgrund der Erfahrung. Das ist uns schon klar, nur weil es da Fragen gab. Wir vergleichen natürlich nicht Aaron Rodgers jetzt mit Tua jetzt, sondern mit Aaron Rodgers von früher, was er in seinen ersten Karrierespielen so gefragt hat. Und wenn ich sage, Micho, dann, ich habe es ja angekündigt, vielleicht schafft er es noch und er hat es tatsächlich geschafft. Moin, Micho!
Ja, moin oder heute besser guten Abend.
Wundervoll. Das freut mich, dass du es geschafft hast. Und ich möchte gleich mit einer Frage an dich anfangen, die mich erreicht hat von Mirko. Und zwar, wie beurteilst du nach dem Sieg oder nach so einem Sieg die Entwicklung des Teams? Ja, schon etwas komplexere Frage, aber vielleicht nehmen wir das einfach als Einstieg in deine Spielanalyse.
Also grundsätzlich erstmal, das war ein Sieg, den mussten wir haben. Ich gebe ja zu, dass ich jetzt schon eine Weile stumm mitgehört habe, bis du mich reinrufen konntest, Rico. Deswegen kann ich mich da einigen Dingen, die du gesagt hast, nur anschließen. Wie ich grundsätzlich die Entwicklung des Teams beurteile, sehr, sehr zweigeteilt. Also ich finde, dass dadurch, dass Tua nicht gespielt hat, die Hauptaussagekraft fehlt. Jacoby Brissett hatte keinen guten Tag, das muss man ganz klar sagen. Die Defense spielt besser. Man muss dabei aber auch immer bedenken, gegen was für einen Gegner. Finde ich zumindest. Trotzdem, die Defense spielt besser. Das zeigt, dass in dem Team Potenzial drinsteckt. Und ich finde, das sieht man immer und immer wieder. Gerade in so einem Spiel. Natürlich können wir jetzt hier reden über Execution, die hier oder da mal schlecht war. Das ist alles soweit okay. Aber bei uns steht und fällt alles zum einen mit der O-Line. Da sehe ich keine positive Entwicklung zumindest. Ich sehe eine negative Entwicklung, wenn ich ganz ehrlich bin. Und halt das Playcalling. Und man muss mal überlegen, dass wir selbst gegen so einen relativ schwachen Gegner wie die Texans nur 17 Offensivpunkte geschafft haben. Ja. Ich glaube, das war das dritte Mal in der Saison, dass wir unter 20 Punkten geblieben sind oder so. Und das, wo eigentlich die Offense und die Receiver unsere Stärke sein sollten. Es gibt einzelne Spieler, die eine richtig gute Entwicklung zeigen, wo ich sage, okay, die Spieler können wir in Zukunft weiterhin bauen. Und das ist auch das, worum es in meinen Augen gehen muss jetzt in dieser Saison noch, nämlich die Spieler herauszufiltern, auf die man bauen kann. Das sind tatsächlich so Leute wie Emmanuel Ogba, Xavier Howard, müssen wir jetzt einfach noch mit dazu nehmen. Wir haben ihn ja nun mal für einen längeren Zeitraum bezahlt, allerdings wird er auch irgendwann zu teuer. Javon Holland hat sich mit Sicherheit ein zweites Jahr verdient, auch wenn ich noch nicht hundertprozentig von überzeugt bin. Brandon Jones wäre da zu nennen. Christian Wilkins mit Sicherheit mittlerweile. Jalen Phillips hat natürlich auch schon gezeigt, in welche Richtung es gehen kann. Jane Waddle. Und, das wird viele jetzt wundern, dass ich das sage, Mike Gesicki, wenn wir ihn halt eben nicht als Tight End einsetzen. Das sind so Spieler, wo ich ganz klar sage, das sieht man, das ist die Entwicklung, das ist das Gerüst des Teams. Es fehlt halt noch etwas an neuralgischen Punkten. Ich bin davon überzeugt, dass der Turnaround gar nicht so weit entfernt ist. Dass da gar nicht so viel fehlt. Aber der muss schnell kommen. Der muss ganz, ganz schnell kommen, gerade an diesen neuralgischen Punkten. Sonst können wir die Spieler alle ziehen lassen und dürfen in 3-4 Jahren wieder von vorne anfangen. Das sage ich zur Entwicklung. Also wir sind im Prinzip, wir sind weiter als die Jets in meinen Augen. Wir sind weiter zum Beispiel als die Jaguars. Wir sind weiter als die Texans. Aber bis wir Top 10 angreifen können, fehlen uns meiner Meinung nach 2-3 O-Liner. Vielleicht noch mindestens ein, wenn nicht sogar 2 Linebacker und endlich ein vernünftiger OC.
Ja, das ist ja, ich sag mal, eine kleine Liste, ne? Das ist ja ein kleines Weihnachtsfest, was wir da dann feiern dürfen, würde ich sagen. Gut, das ist natürlich klar, die Texans sind überhaupt kein Maßstab und galten ja auch als die Franchise, die quasi die Nummer 1 Pick schon gepachtet hat vor der Saison. Dementsprechend ist es schon arg. Ich bin froh tatsächlich, muss ich sagen, dass wir gegen Tyrod Taylor so gespielt haben, dass er nicht ins Laufen gekommen ist, weil das hätte auch passieren können. Und da muss ich sagen, das war schon gegen die Bills so. Da gab es ein oder zwei Designed to Run auf Runs mit Josh Allen. Das hat funktioniert, aber danach nicht mehr wirklich was. Und das stimmt mich tatsächlich ein bisschen positiv in der Defense, wenn ich das so erstmal sagen kann. Micho?
Aber zu den Bills, wie auf der anderen Seite, hast du das Spiel denn gegen die Jaguars zumindest verfolgt? Ich weiß nicht, ich glaube, es war der späte Slot oder war es der frühe Slot? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Parallel zu, nee, es war der späte Slot, ne?
Ich weiß es nicht, aber nein, ich habe es tatsächlich nicht so, also ganz verfolgt.
Tatsächlich haben die Bills, und das muss man leider Gottes auch ganz klar sagen, so gespielt wie gegen uns, nur dass die Jaguars besser dagegen gehalten haben. So kommt die Niederlage zustande, nur wir haben gegen die Bills letztendlich mehr zugelassen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob wir sagen können, dass wir da wirklich so stark waren. Es wirkt vielleicht am ersten Moment so, aber vielleicht waren die Bills tatsächlich auch nur deutlich schwächer und gehen im Moment durch eine sehr, sehr schlechte Phase. Das möchte ich jetzt einfach mal so als These in den Raum stellen.
Blasphemie, du willst uns nur schlecht reden, Micho. Ja, kann schon sein, aber schwierig. Also, ja, müsste man sich dann noch mal anschauen, bin ich tatsächlich wenig darauf vorbereitet jetzt. Weil ich habe mich nur, das, was ich aus dem Bildspiel mitgenommen habe, ist, dass Josh Allen intercepted, gesackt, fumble recovered und ich weiß nicht noch, was wurde. Ja, das war ja auch ein Halleluja für alle Statistiker in den USA, weil Josh Allen, der Edge-Defender von den Jaguars, war ja auch hoher First-Rounder. Ich glaube, Pick 9, 2, 19 oder so. Also ich habe ihn richtig gemocht, Pre-Draft. Und der hat ja Josh Allen, dem Quarterback der Bills, das Leben zur Hölle gemacht. Und das war das erste Mal, dass ein gleichnamiger Spieler einen gleichnamigen Spieler gesackt, geintercepted und alles Mögliche hat. Also das war auf jeden Fall ziemlich wild und es gab sehr viele schöne Wortspiele auf Social Media. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und nach dem kleinen Techtelmechtel von Josh Allen geschieht ihm das auch recht. Also dem Quarterback. Gut, das dazu. Bevor ich jetzt noch ein Thema anspreche, wo wir alle was drüber sagen können. Kurz noch, Benno, du hast ja das Spiel hast gesehen, zumindest die Highlights dir angeschaut, ein bisschen Red Zone hast du geguckt. Was hast du denn so mitgenommen aus dem Spiel? Ich meine, du wirst vermutlich jetzt nicht in Angstschweiß ausgebrochen sein.
Ja, natürlich jetzt nicht unbedingt, was eure Offense angeht. Aber der Aufwärtstrend eurer Defense, der ist mir jetzt auch nicht unbedingt verborgen geblieben. Und ich hatte es gestern auch schon angesprochen bei uns, dass ich die Defense-Line bei euch, dass die halt gerade auch Interior in der Tiefe sehr gut besetzt ist. Und ja, und selbst euer Safety-Duo ist halt auch echt gut gerankt, auch bei PFF. Und da sieht man, dass die halt auch ganz gut spielen können. Also deswegen, ich glaube schon, dass eure Defense uns eher Probleme machen wird als eure Offense.
Alles andere wäre auch eine sehr, sehr große Überraschung. Gut, aber bevor wir jetzt nochmal zu dem Spiel kommen, was vor uns liegt, Micho und Tobi, also Tobi, fangen wir mit dir an. Wäre für dich denn der Spieler des Spiels?
Also schwierig zu sagen. Ich würde mich spontan für Emmanuel Ogbah als Teil der Defense entscheiden, weil er sehr dominant, sehr viel Druck ausübend und auch gegen den Pass, ich glaube, er hat mindestens einen Pass wieder runtergeschlagen, war sehr aktiv, sehr beweglich. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wenn er so spielt, er ist ja momentan in seinem Contract Year, wird's für Miami teuer.
Ja, das stimmt schon. Ja, da muss man dann auch noch mal gucken, wie genau das dazu, speziell wie das dann geregelt wird. Micho, wer ist für dich denn der Spieler des Spiels?
Da muss ich zuerst mal fragen, Rico und Tobi, habt ihr einen roten Stift dabei? In eurer Nähe?
Ja, hab ich. Warum?
Und einen Kalender.
I love it.
Er tut es großartig.
Tatsächlich, in diesem Spiel war es für mich Mike Gesicki. Allein schon aufgrund der Entwicklung und der Wichtigkeit für die Offense. Und nochmal, ich sehe ihn immer noch nicht als perfekten Tight End. Als Receiving Tight End hat er aber wirklich einen Riesensprung gemacht, ist für die Offense unheimlich wichtig und als Big Slot ihn quasi so einzusetzen, er braucht einen richtigen Tight End daneben, aber in diesem Spiel war er offensiv quasi unsere Lebensversicherung und für mich ist er Spieler des Spiels.
Nice, nice,
wow. Großartig.
Tobi bekommt heute, der Tobi kann heute nicht schlafen. Dass sowas passiert. Ich war ein bisschen skeptisch, ob mein Spiel nicht gepickt wird. Ihr habt ihn nicht gepickt, ich bin euch sehr dankbar. Und zwar werde ich mich ihr kennt das ja, ich habe ja ein Herz für Rookies und werde mich für unseren Second-Round-Pick Jevon Holland entscheiden. Einfach erste Interception, I love it. Endlich hat er sich selber mal belohnt. Und ja, er wird immer stärker, er ist Starter. Er hat sich den Posten erobert und ist für mich persönlich, es gibt aktuell keinen mega dominanten Edge-Rusher. Ojulari ist zwar stark angefangen, hat dann aber auch nachgelassen jetzt inzwischen. Die Cornerbacks, das war die Woche 2, wo jeder von den großen Cornerbacks dann Interception hatte wieder wer hat denn da gespielt? Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Der des Teams, das gegen die Bengals gespielt hat und nicht auf den des Cornerbacks.
Die Browns?
Stimmt. Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall, der Cornerback hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, nichtsdestotrotz, also die Cornerbacks spielen auch eine gute Rolle bei dem, was da jetzt los ist. Jeremiah Owusu-Koramoah hat auch stark angefangen, ist aktuell auch so ein bisschen untergegangen und so weiter und so fort. Für mich ist Jevon Holland tatsächlich im Rennen um den Defensive Rookie of the Year. Die Chancen, dass das wird, sind aber relativ gering. Einfach nur deswegen, weil die Dolphins insgesamt als Defense bisher ziemlich reingeschissen haben. Das dazu. Das wollte ich nur noch mal loswerden, weil Jevon Holland für meine also dafür, dass ja viele auch skeptisch waren, das ist der erste Safety, der vom Board geht und so weiter und so fort. Für mich ist aktuell der beste Safety in dieser Klasse und so wie wir ihn einsetzen. I love it. Also es ist tatsächlich ein Spieler, wo ich sage, die diesjährige Draft-Klasse, das könnte wirklich was Gutes gewesen sein. Nur die Draft-Klasse letztes Jahr scheint halt weniger gut zu sein und steht natürlich und fällt mit Tua, aber holla die Waldfee. Das ist ganz, ganz bitter, wenn die Draft-Klasse halt überhaupt nichts geworden ist. Gut, Micho, du möchtest da bestimmt was zu sagen.
Dazu möchte ich noch ergänzen, weil ich vorhin gesagt habe, von wegen, was wir alles brauchen. Und du hast gesagt, das ist aber eine heftige Weihnachtsliste. Um das mal ganz klar zu sagen, alles unter der Voraussetzung, dass Tua letztendlich unser Quarterback sein wird. Die Entscheidung ist ja noch nicht gefallen. Ich habe meine Zweifel, natürlich, aber Tua ist mein Quarterback und solange er das ist, kriegt er auch meinen Support. Und solange, und ich glaube auch immer noch an ihn. Ich glaube auch immer noch, was heißt, ich glaube an ihn? Ich glaube, dass er seine Limitierung hat. Ich glaube aber, dass man mit Tua eventuell gewinnen kann. Aber dazu gehört ja, dass man ihn testet. Aber unter dieser Voraussetzung ist das, was ich gesagt habe, was wir brauchen, nichts, was man in einer Offseason reparieren kann. Das heißt, wir könnten tatsächlich innerhalb einer Offseason den Turnaround schaffen. Das Problem ist, schaffen wir nicht, ist es Tua nicht, oder schaffen wir nicht innerhalb dieser oder der nächsten Offseason, also der kommenden oder der übernächsten Offseason, den Turnaround, dann können wir komplett von vorne anfangen. Das vielleicht nochmal zur Erklärung hinterher. Weil ich merke ja immer wieder, dass ich da zu Gedankensprüngen neige und anscheinend mich auch nicht deutlich ausdrücke.
Ja, also gut, ich sag mal, so ein Turnaround, das geht ja in der heutigen NFL relativ schnell. Also das, ich meine, zum, also doch, also wenn du den richtigen Quarterback halt hast, dann passt das schon. Und dann kann es halt auch relativ schnell nach oben gehen. Das ist halt immer die Frage, die Chargers zum Beispiel ist ja eigentlich so das beste Beispiel, die ja auch von jetzt nicht so gut und eigentlich dann schon ziemlich gut diesen Turnaround geschafft haben, aber jetzt auch so ein Tief haben. So, jetzt habe ich aber tatsächlich, bevor ich jetzt auf das Spiel komme, brennt mir noch ein bisschen was auf der Seele. Und zwar, wir hatten ja lange Zeit so das Roundup hier als Rubrik. Das haben wir aktuell, ist das halt nicht so. Micha war natürlich jetzt auch erst später da. Aber mir brennt halt so eine Geschichte so ein bisschen auf dem Herzen. Und zwar ist es jetzt extrem geworden, wer das Monday Night Game gesehen hat, was da passiert ist, dass mir fällt gerade der Name des Referees nicht ein, der seine Hüfte rausstreckt, damit er von dem Spieler, ich weiß gar nicht, ob es Khalil Mack sogar war, gestriffen wird. Und er hat schon die Hand an der Hüfte, an seinem gelben Fetzen und wirft danach den gelben Lappen in die Luft, um halt zu signalisieren, da war ein Foul, so wie, keine Ahnung, wie, weiß ich nicht, reichen Menschen, die Fuffis durch den Club schmeißen, so ungefähr, wo ich mir denke, what the heck, was soll das? Hat dann eine Flagge gegeben für Taunting, wo ich mir denke, was ist mit dir nicht richtig? Mir ist bei unserem Spiel aufgefallen, es waren einige Holding Calls, die nicht gegeben wurden, also ein Holding kannst du ja oft geben, das haben wir hier auch mit dem Kollegen von den Bills immer, so, du kannst überall mal schnell ein Holding pfeifen, aber das war, wenn ich das sehe, also auf den Fernsehbildern, dann muss das eigentlich ein NFL-Referee aussehen. Dann gibt's Wochen, wo du dir denkst, so, what the heck? So, was gibt's da für Roughing the Passer-Strafen? So, das ist halt nicht Roughing, sondern Touching the Passer. So, und das ist etwas, wo ich mir denke, so, okay, das Schiedsrichtertum in der NFL fehlt mir dieses Jahr. Es war die letzten Jahre, wo man, gut, habe ich das immer so abgetan, okay, früher habe ich das einfach nicht gesehen, weil ich nicht so tief drin war, wie ich es heute bin. Aber irgendwie dieses Jahr, weiß ich nicht, ist finde ich, wirklich der Wurm drin. Ich weiß nicht, Tobi, wie hast du da eine Meinung zu? Ich meine, das ist jetzt eine sehr überraschende Frage, aber ja, vielleicht hast du ja auch zumindest irgendwas allgemein beobachtet, du hast da eine Meinung zu.
Ich hatte unseren Gast auf das Roundup vorbereitet, aber in einem anderen Thema, das spreche ich jetzt hier nicht an. Ich habe damit gerechnet, dass sowas kommt. Ich habe das Spiel tatsächlich gesehen. Ich habe ja momentan Urlaub, ich habe sogar live gesehen. Und was da an Unklarheiten und fehlender Linie bei den Referees gelaufen ist, zieht sich die gesamte Saison durch. Wir haben ja, was das Thema Taunting angeht, eine neue Regel, die seit dieser Saison gilt. Das Problem an der Sache ist, einige Referees setzen es mehr, andere weniger um. Ich habe Verhöhnungen des Gegners gesehen in Spielen, die ich diese Saison gesehen habe, wo keine Flagge geflogen ist. Die Taunting-Strafe, die Cassius Marsh gestern gekriegt hat, nur weil er, glaube ich, in Richtung der Sideline der Steelers gegangen ist und da scheinbar irgendwas gesagt oder irgendwas gezeigt hat. Also das fand ich schon extrem, extrem hart. Die Nummer, ich glaube, das war auch bei Cassius Marsh, der dem Referee ausweichen will, um ihn rumzukommen, wo das Streifenhörnchen dann bei ihm die Hüfte reindrückt, damit er ihn auf jeden Fall noch berührt. Also da fällt mir nichts mehr zu ein. Und es hat dazu geführt, dass sicherlich die Bears mental etwas abgelenkt waren. Und die Referees haben das Spiel nicht entschieden, aber sie haben dafür gesorgt, dass es die Bears schwerer hatten. Und wenn man davon ausgehen sollte, dass Referees nicht dafür da sind, Spiele zu entscheiden, sondern in erster Linie dafür da sind, Spiele zu leiten, dann macht mich das in erster Linie nachdenklich. Die Bears haben genug dafür getan, dass sie das Spiel nicht gewinnen. Also sie hätten es mit relativer Leichtigkeit enger gestalten können, wenn sie es nicht sogar hätten gewinnen müssen in der Hinsicht. Aber mir fehlt gerade was so die Themen Taunting, Roughing the Passer und sowas angeht, fehlt mir die klare Linie durch die Schiedsrichterschaft der Liga. Man muss sich jede Woche auf neue Referees einstellen, die eine neue Linie fahren, die einen callen's, die anderen callen's nicht, bei den einen hast du Glück, bei den anderen nicht. Also bis du das rausgefunden hast als Spieler, vergeht eine gewisse Zeit und das kann's eigentlich nicht sein. Ich weiß nicht, ob ich da vom deutschen Schiedsrichterwesen in der Art verwöhnt bin, weil die sich ja vor der Saison immer treffen und da diese Meetings machen. Ich weiß, also ich gehe davon aus, dass sie das von der NFL, von der Liga auch machen, aber es macht nicht den Eindruck, als ob da viele zugehört hätten. Also es wirkt beliebig und das darf aus meiner Sicht nicht sein.
Ja, ich finde es gut, dass du sagst, dass du das deutsche Schiedsrichterwesen als Vorteil ist, als Vorbild nimmst, nachdem ich den Rant auf Twitter nochmal losgelassen habe, dass gewisse Schiedsrichter eine Schande sind. Aber find ich gut. So, wir haben ja einen Gast und Benno, ich weiß ja aus guter Quelle, dass du schon länger auch selber Football spielst. Dementsprechend bringst du, genauso wie Micho, eine gewisse praktische Erfahrung mit. Das ist nochmal eine andere Sichtweise. Wie siehst du denn dieses Jahr das Schiedsrichterwesen in der NFL?
Ja, also mir geht's da echt ehrlich gesagt wie euch. Ich finde auch, dass gerade was das Taunting angeht, dass das wirklich von Schiedsrichter zu Schiedsrichter unterschiedlich ist. Und ich glaube, dass das auch für die Spieler unglaublich schwer ist, weil das geht seit diesem Jahr halt so extrem, ne, mit dieser neuen Regel. Und das dauert ewig, bis du so oft von den Refs gepfiffen wurdest, dass du weißt, ach, der legt jetzt darauf Wert und da kann ich das machen und dort kann ich das machen. Ist irgendwo auch nicht Sinn der Sache. Und aus meiner Sicht gehört halt gerade in der NFL ja auch so ein bisschen dieses Zeigen von Dominanz und das Ausdrücken auch von Gefühlen nach guten Spielzügen und so irgendwo auch dazu, dass es natürlich nicht despektierlich sein soll, krass gegen den Gegner, das ist richtig. Und ich finde es auch, dass wenn es über einem Spieler gemacht wird oder irgendwo, ist es, gehört es auch nicht hin. Aber das, was da gestern lief, der sich da einfach nur vor der Steelers Sideline mal kurz aufbaut, nichts sagt und die einfach nur intensiv anguckt und mal kurz die Muskeln flext, ja, das ist ein Witz gewesen. Also muss ich wirklich sagen, also keine Ahnung. Genauso wie mit diesen Illegal Man Downfield Strafen, worauf sie jetzt dauernd gucken, keine Ahnung, theoretisch müssten die das in jedem dritten Passplay werfen, ja. Das hatten wir als Ravens dies Jahr auch schon. Da wird der Offense-Liner vom Defense-Liner gezogen, stolpert zwei Schritte nach vorne und dann ist es ein Illegal Man Downfield. Also, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Finde ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen blöd. Ja. Also, mir gefällt das auch nicht. Ich finde auch, da gehört eine klare Linie rein und die kriegen alle genug Geld und ich denke auch, dass sie ihre Schiedsrichtertreffen machen in der NFL und vorher und vielleicht auch in der Saison irgendwo. Und da muss unbedingt, besteht unbedingt Nachholbedarf. Und wenn ich mir jetzt so einen Ref anschaue wie Tony Corrente, der halt doch schon auch ein Ticken älter ist, weiß ich halt ehrlich gesagt auch nicht, ob der unbedingt noch ein NFL-Spiel pfeifen muss.
Ja, das ist ja grundsätzlich diese, weil da kann ich es nicht beurteilen. Also ich habe beim Fußball habe ich auch über weit über 10 Jahre Schiedsrichter gemacht. Beim Football jetzt noch nicht. Vielleicht habe ich mal Laune und mache da so ein Scheinchen. Schauen wir mal. Aber ja, es ist, ich sag mal, es gab nur, wie hieß denn noch der alte, der Sohn ist jetzt auch Schiedsrichter in der NFL.
Ed Hockley?
Ja. Also ja. Der, ich meine, gut, der Richter, der pumpt, der darf auch, der hätte auch mit 100 noch Schiedsrichter sein dürfen. Aber ja, es ist manchmal schon so ein bisschen fragwürdig einfach. Und das macht so manche Sachen kaputt. Und die ja Illegal Man Downfield, da haben die Dolphins dies ja auch schon einige Strafen von gesammelt. Ja, es ist echt kritisch. Micho, hast du zum Officiating in der NFL eine Meinung?
Ja, erstmal vorab geschickt finde ich das relativ witzig, dass Tobi das deutsche Schiedsrichterwesen anspricht. Da ich letzte Woche noch mit einem Fußballfan, einem Bekannten von mir, ordentlich gesprochen habe, der nämlich meinte, die dämlichen deutschen Schiedsrichter sollten, die könnte ich mal bei den NFL-Schiedsrichtern endlich mal was abgucken. Finde ich eine nette andere Alternative, Variante. Ich glaube, wie man es auch immer nimmt. Grundsätzlich ist, glaube ich, meine Meinung bekannt. Ich finde, dass sowieso zu viel gepfiffen wird. So. Teilweise ist es ja wirklich so, hier, sorry, du hast, bevor du ihn gestreichelt hast, hast du dem Quarterback kein Kissen untergelegt. 10 Yard Strafe. Diese, auch die Regeln, die immer mehr Richtung Passplay, immer mehr Richtung Spektakel gehen sollen. Also insgesamt bin ich da ja kein Fan von. Das ist allgemein bekannt. Dann glaube ich, dass die Schiedsrichter es tatsächlich nicht leicht haben. Denn die Schiedsrichter, und das bekommt man auch im deutschen Football und ich glaube auch im Fußball mit, sind nicht nur dafür da, die Regeln, die sich ja umsetzen, zu ändern, sondern gewissermaßen irgendwo auch die Regeln oder das Ganze so anzuwenden, wie die Liga es will. Ein Beispiel war, als wir damals gespielt haben, da war tatsächlich der Platz gesperrt und wir hatten eine Theorieschulung bei uns und dann kam auch der einer rein, der bei uns im Verein war, und der gehörte mit zu den Schiedsrichterausbildern. Und der sagte uns dann ganz klar, passt auf, natürlich könnt ihr eine No-Huddle-Offense spielen, aber jeder Schiedsrichter hat die Anweisung, No-Huddle zu unterbinden. Das heißt, wenn ihr No-Huddle spielt, wird es eine Möglichkeit geben oder werden die Schiris eine Möglichkeit finden, dass das Play nicht zählt oder dass ihr das nicht oft genug machen könnt, dass ihr die Yards wieder zurückgehen müsst oder was auch immer. Und keiner von uns kann beurteilen, inwiefern die Schiris in der NFL, und ich bin fest davon überzeugt, dass es sowas gibt, auch solche Anweisungen kriegen. Und ich glaube, da ist es halt für den Schiedsrichter auch nicht einfach. Aber grundsätzlich gebe ich euch recht, wie gesagt, erstmal grundsätzlich, es wird so viel gepfiffen, aber ich gebe euch auch recht, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn da keine Linie drin ist. Ich gebe zu, dass es mir diese Saison noch nicht so aufgefallen ist, so extrem, dass da keine einheitliche Linie drin ist. Ich werde aber demnächst vermehrt drauf achten.
Das finde ich gut, dass du da vermehrt drauf achten wirst. Dann sehr schön. Tobi, auf was hattest du denn unseren Gast vorbereitet? Jetzt bin ich ja neugierig, ne? Wenn du schon sowas droppst, dann musst du, auf was hattest du ihn vorbereitet im Roundup?
Ich war davon ausgegangen, dass Micho vielleicht das Thema Aaron Rodgers ansprechen würde. Hätte ich gedacht, dass er da vielleicht etwas
Micho macht diese Saison das Roundup ja gar nicht, weil er ja mit seinem Anwesen so beschäftigt ist, dass er die Kategorie mal ausfallen hat lassen.
Das Problem ist halt, dass das Whiteboard, wo Micho immer das Roundup oder die Themen zum Roundup aufgeschrieben hat, das steht jetzt im Westflügel, aber er nimmt halt im Ostflügel immer auf. Und dementsprechend ist es halt einfach nicht machbar aktuell.
300 Meter weg.
Ja, mindestens. Wegen der ganze cleveren Globuli-Geschichte oder weswegen?
Oh ja, ich hatte ja, gedacht,
ich denke, das kann man eigentlich nur damit abhaken. Adrian hat das, glaube ich, in seinem Quarterback-Ranking, was ja heute so am Dienstag rausgekommen ist, auf Spox, gönnt euch, wenn ihr auf Rankings steht. Ich habe da kurz durchgeklickt. Ich bin ja allgemein nicht so der Ranking-Typ und Power-Rankings, da kannst du mich ja auch mit jagen. Das hasse ich ja wie die Pest. Aber ich glaube, da hat er einfach nur geschrieben, man kann an der Stelle Aaron Rodgers erstmal einfach nur gute Genesung wünschen. Und dass es alles nicht clever ist, was er gemacht hat und die Aussagen, die er da nachgetroffen hat in der Pat McAfee Show, das war ja auch einfach nur erschreckend. Und ich will dem auch jetzt eigentlich gar nicht mehr Bühne bieten. Ich habe mir eine Frage gestellt und ich glaube, die Jessie Feldhauer hat das auch auf Twitter gepostet. Man stelle sich vor, man ist 2,5 Wochen irgendwie auf Urlaub und hat sein Handy zu Hause vergessen und keinen Kontakt zur Außenwelt und du kommst wieder, ja, mit, es ist kein Deshaun Watson Trade passiert, der Von Miller spielt auf einmal bei den Rams, Aaron Rodgers nimmt Globuli und glaubt, dass man mit Homöopathie eine Pandemie bekämpfen kann, Henry Ruggs ist im Knast, Annette ist gecuttet, weil er gesagt hat, er tötet wen oder würde gern wen töten und mit mehreren Waffen rumhantiert hat. Die momentan ist
OBJ hast du vergessen.
OBJ, stimmt, das ist das nächste. Also was ist denn los? Also es ist krass, dass bei den Raiders dieses Jahr so viel Scheiße ist. Also ist denn der Umzug nach Las Vegas nicht bekommen? Ist in Las Vegas irgendwas, was uns Sorgen machen sollte? Also es ist ja keine Ahnung. Also ich finde das erschreckend, was die letzten beiden Wochen neben dem Platz auf der NFL passiert ist. Und wenn ich Gruden dann noch zunehme, dann ist das ja diese Saison echt einfach nur noch heftig. Also ich mag gar nicht sagen, es kann ja jetzt nicht schlimmer werden, aber ich weiß nicht, ob jetzt noch was kommt. Es ist das ist das, was tatsächlich, ich meine, wir können darüber reden, aber ich denke, da wurde jetzt so viel drüber gesprochen und es gibt ja eigentlich auch keine zwei Meinungen. Also es gibt für mich persönlich gibt's keine zwei Meinungen bei Aaron Rodgers, für mich persönlich gibt's keine zwei Meinungen bei Henry Ruggs, keine zwei Meinungen bei bei Annette. Für mich gibt's, ja, man kann natürlich über OBJ diskutieren, was da jetzt gelaufen ist, dass es unglücklich war, aber gut, ich meine, OBJ, um jetzt mal vielleicht so, es ist ja jetzt, vielleicht rutscht es nachher noch in die Folge rein, es ist ja, wenn er geclaimed wird, wissen wir es in 8:45, spätestens um 10 Uhr dürfte es selber durchlaufen, wenn ich da richtig informiert bin. Benno, werfen die Ravens ihren Hut in den Ring?
Nein. Danke, nee, also die Ravens.
Nein. Das klang jetzt so, hoffentlich nein, oder?
Nein, ich glaube auf keinen Fall. Nein, ich habe jetzt nebenbei auf Twitter schon gelesen, dass wohl, falls er die Waiver cleared, dass sein Hauptziel, sein präferiertes wohl Green Bay sei. Und die Ravens, also wenn sie dies Jahr was nicht nötig haben, denke ich, sind es Receiver, weil man sieht aktuell wirklich, dass die Qualität da ist, auch in der Tiefe und und gerade so einen schwierigen Charakter, der aus meiner Sicht dann doch eher so ein Lockerroom-Cancer ist, den brauche ich nicht unbedingt im Ravens Lockerroom.
Ja, das, ich meine, er hat ja angeblich auch schon die Aussage getroffen, wenn ein Team ihn claimt vom Waiver, was jetzt nicht gut ist, dann wird er definitiv für Ärger sorgen. Wo ich mir denke, so, okay, wie nicht clever kann ein Spieler sein. OBJ, ja. Aber schauen wir mal, was da noch von kommt. Aber da können wir dann ja eigentlich quasi schon ein bisschen den Einstieg finden in die Saison der Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens stehen nämlich 6.
Ja, warte. Die Dolphins stehen an 2 der Waiver-Liste. Bist du davon überzeugt, dass gerade bei unserer Verletzungsanfälligkeit der Wide Receiver da nicht ein Move passiert?
Für 8,5 Millionen?
No. 7,25.
Ja, ich wollte sagen, Tobi, du weißt doch am besten, wie es da um unseren Cap bestellt ist.
Naja, also wenn's rein um den Cap ginge, kannst du Will Fuller auch entlassen. Also wenn du Geld brauchst, geht das am schnellsten, weil viele Spiele wird er nicht für Miami machen, so wie das aussieht.
Ja, aber no, it's not gonna happen. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn. Aus Cap-Sicht ergibt es überhaupt keinen Sinn. Es gibt aus den Aussagen, die er getroffen hat, überhaupt keinen Sinn. Und ja, es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, dass die Dolphins sich darum bemühen. Also, wieso sollten wir einen Spieler cutten, von dem wir vielleicht sogar noch einen Compensatory Pick irgendwie in den späteren Runden, wobei ich nicht davon ausgehe, weil wir nächstes Jahr wieder viel Cap Space haben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich keine Compensatory Picks einsammeln können. Dementsprechend, also nein. Also ist nein. Also weiß nicht, hast du dich ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt, Tobi?
Nein, aber ich habe sowas in die Richtung in Social Media gelesen, dass es tatsächlich einige gibt, die das ernsthaft in Erwägung gezogen haben.
Du, es gibt für viele Sachen Befürworter. OBJ ist sicherlich kein schlechter Spieler. Und ich sag mal so, würden wir jetzt irgendwie 6-2 oder ich sag mal 7-2, 6-3 stehen, dann wäre das eine Überlegung wert. Dann wären wir aber auch nicht da im Waiver Wire, wo wir aktuell sind. Dementsprechend wäre dann die Überlegung schon wieder eine ganz andere. Aber es ergibt aus meiner Sicht wenig Sinn, für die Dolphins sich jetzt an OBJ zu klammern, weil Jarvis Landry ist ja auch bei den Browns. Lassen wir das mal da so stehen. Micho, du hast ja gerade schon gesagt, der geht zu Papa Brady. Du siehst ihn aber auch nicht bei den Dolphins, Micho.
Nee, also ganz ehrlich, nein. Nicht, dass wir nicht auf Wide Receiver auf Dauerhilfe brauchen könnten, aber nicht von einem teuren Spieler, der schon lange nichts mehr gezeigt. Ich glaube, von der Qualität eines OBJ, der lebt vor allem mittlerweile schon seit Jahren von seinem Ruf und nicht von dem, was er wirklich leistet. Von der Qualität eines OBJ müssten wir zumindest in der Theorie genug Spieler selber im Kader haben. So.
So und, nämlich.
Da es bei uns tatsächlich nicht um Playoffs geht, sehe ich auch nicht, warum wir OBJ holen sollten.
Ja. Gut, dann sind wir uns da einig. Tobi, darf ich dann weitermachen oder gibt es noch was, worüber du reden möchtest?
Nö, du kannst gerne.
Ich darf processen. Endlich. Gut, ich habe es ja schon gesagt, wir spielen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.20 Uhr ist Kickoff. Das Ganze wird kommentiert auf die Saison von unserem sehr geschätzten Adrian Franke, wenn er denn pünktlich in München ankommt. Das ist ja auch immer so eine kleine Frage. Natürlich wird das Spiel auch auf dem Game Pass übertragen. So, die Dolphins spielen gegen die Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens hatten ihre Bye Week tatsächlich in Woche 8 und haben nach der Bye Week in der letzten Woche einen 34-31 Sieg gegen die Minnesota Vikings eingefahren, stehen insgesamt 6-2, nachdem die Ravens das erste Saisonspiel bei den Raiders verloren haben. Die zweite Niederlage war vor der Bye Week zu Hause gegen die Cincinnati Bengals. Das tatsächlich in dem Spiel dann auch ziemlich deutlich, aber alle Teams haben mal so ein Spiel dabei. Insgesamt sind die Ravens Team, was ja mal so viel Punkte zulässt, mal so viel Punkte zulässt, mal so viel Punkte scored, mal so viel Punkte scored. Also da ist irgendwie alles mit dabei. Benno, wie siehst du bisher die Saison der Baltimore Ravens? Bist du zufrieden? Bist du nicht zufrieden? Was sind so deine größten Freudemacher? Was sind deine größten Bauchschmerzen bisher gewesen bei den Ravens?
Ja, also man kann eigentlich als Ravens-Fan nur sagen, dass man sehr zufrieden sein kann. Also ich bin sehr zufrieden mit der Saison bis jetzt, also dass wir wirklich auch 6-2 stehen, weil wir hatten genug. Also ich sag mal, für Herzkranke oder fürs Herz ist jetzt die Ravens-Saison dies Jahr nichts, weil wir hatten wirklich so viele Spiele, die knapp waren, ob es auch gegen die Lions war, was dann mit dem Rekord-Field-Goal von Justin Tucker entschieden wurde, ob es der Overtime-Loss in Woche 1 gegen die Raiders war, ob es der Overtime-Win Monday Night gegen die Colts war oder jetzt wieder der Overtime-Win gegen die Vikings. Also ja, langweilig wird's eigentlich nicht in der Regel. Und mit den Voraussetzungen, die wir hatten vor der Saison, dass sich ja alle drei Starting Running Backs in Anführungsstrichen verletzt haben, mit schweren Verletzungen wie Kreuzbandrissen, dass Marcus Peters sich verletzt hat mit einem Kreuzbandriss, unser zweiter Cornerback. und so weiter und so fort und das dann auch nicht aufhörte und bis jetzt auch leider nicht aufhört, muss man sagen, kann man wirklich sehr zufrieden sein mit der Saison. Was mir natürlich ein bisschen Sorgen macht, muss ich ganz klar sagen, ist die Defense. Wir lassen sehr viele Yards zu, teilweise auch sehr viele Punkte. Pass Rush ist so eine Sache, generieren wir zwar gut über das System von Wink Martindale, aber so rein, so dieser Foreman Rush, der sind wir jetzt nicht unbedingt wahnsinnig gut. Das ist einfach so, gerade auch von Interior könnte da ein bisschen mehr kommen. Ja, und die Cornerbacks und das Backfield spielen halt sehr inkonstant. Ja, auch wenn Marlon Humphrey sicher für mich immer noch ein Top 5 Corner ist in der Liga. Aber gerade als Ersatz dort auf zweiten Cornerback-Spot outside mit Anthony Averett, der hat seine Highlights, aber ist in der Regel relativ unkonstant. Ja, Highlights sind auf jeden Fall für mich unser Passspiel, weil Lamar wirklich dies Jahr sehr gut aufgelegt ist, auch im Pass, dort auch wirklich Statistiken auflegt, unsere Receiver gut eingesetzt werden. Hollywood Brown ist auf einem guten Weg für eine über 1000-Yard-Saison Receiving. Und was mich vor allem freut, weil es war mein Draft-Crush und wir haben ihn auch bekommen und jetzt ist er seit 3 Spielen richtig dabei, ist Rashad Bateman, unser Receiver, Rookie-Receiver, der jetzt wirklich gezeigt hat, was er kann und was man sich von ihm erhofft hat. Und ja, der hat immerhin von seinen 12 Catches, die er bis jetzt gemacht hat, waren 11 für einen First Down. Also das stimmt mich wirklich sehr positiv. Und natürlich Lamar Jacksons Leistung im Großen und Ganzen.
Ja, also Lamar Jackson läuft ganz schön gut für einen Quarterback, würde ich sagen. Ja, nachdem man ja lange gesagt hat, not bad for a running back. Ich denke, das ist inzwischen ziemlich ausgelutscht, das Ding. Und es ist beeindruckend, wie der junge Mann sich gemacht hat. Und das freut mich tatsächlich auch. Ich meine, war zwar ein bisschen trotzig, nachdem er in Pick 32 erst gegangen ist, ja, aber er zahlt es so langsam zurück. Es war letzte Saison schon mehr oder weniger gut, aber diese Saison hat er nochmal einen draufgelegt. Und ich erinnere mich gerade an diese skurrile Situation. War das nicht im Trainingscamp mit den 2 Spielzügen hintereinander mit den Kreuzbandrissen, wonach das Training dann auch direkt beendet wurde?
Das war tatsächlich in der Woche vor dem ersten Saisonspiel, als ich in 2 aufeinanderfolgenden Spielzügen im Training tatsächlich Gus Edwards und Marcus Peters jeweils das Kreuzband gerissen haben. Also, ich sag
auch
mal so,
absurd eigentlich,
das ist total absurd. Also, wir hatten in den 3 Wochen, bevor die Saison losging, halt LJ Ford mit einem Kreuzbandriss, dann J.K. Dobbins mit dem Kreuzbandriss, dann Marcus Peters und Gus Edwards und dann reißt sich noch Justice Hill die Achillessehne. Also, irgendwie hat man sich da gefühlt wie im falschen Film als Ravens-Fan. Man hatte so den Eindruck, wow, wir gehen in die Saison, sind alle gut, Ronnie Stanley kommt vielleicht zurück zu Woche 1, der ja nun auch dieses Jahr nochmal ausfällt, weil er nochmal operiert werden muss, weil diese Sprunggelenksverletzung vom letzten Jahr so hartnäckig und böse war. Und auf einmal dachte man so, puh, könnte ganz schön tough werden. Also und es ist auch eine toughe Saison und die Ravens haben ja auch schon 3 Spiele aufgeholt und gewonnen, wo sie mit Double Digit zurücklagen, also quasi zweistelliger Punktzahl zurücklagen. Und ja, man liest halt viel Englisch Kram, ne? Deswegen kommt man manchmal auf deutsche Worte nicht. Diese Resilience hier, also diese Hartnäckigkeit auch der Offense und auch der Defense des Teams im Allgemeinen wirklich dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Das war in den Spielen halt immer da und das stimmt einen irgendwie positiv und man hat so das Gefühl, so viel wie denen entgegengeworfen wird und sie schaffen es trotzdem irgendwie immer das zu drehen. Ja, also es lässt einen so ein bisschen hoffen, dass das vielleicht dies Jahr, wenn es dann für die Playoffs reichen wird, dass es uns vielleicht in der Postseason doch irgendwo zugutekommen wird.
Sehr schön. Ja, es sieht ja gut für die Postseason jetzt erstmal nicht so schlecht aus, wenn man schon mal 6 Siege auf der Habenseite hat bei 2 Niederlagen. dass, ja, ich meine, es ist natürlich, ich habe ja so eine gewisse Inkonstanz schon angesprochen. Die Dolphins sind da relativ konstant. Die Dolphins haben die Saison schon 4x17 Punkte gemacht. Das ist ausbaufähig. Aber kommen wir dann direkt mal aus Ravens Sicht zum Spiel jetzt. Ja, was sind so, ich frage immer nach den drei Keys to Win. Das ist ja so dieses Trash-Wort, so, hey, was sind eure Erfolgsrezepte, um zu gewinnen? Und irgendwie ist es irgendwie immer genau das Gegenteil, was der Gegner machen sollte. Aber worauf würdest du jetzt Wert legen, wenn du sagst, das müssen die Jaguars machen, um das, wovon viele ausgehen, als Sieger vom Feld zu gehen?
Also, was die Jaguars machen müssen, um vom Sieger vom Feld zu gehen, weiß ich jetzt auf Anhieb gar nicht, weil ich gar nicht weiß, gegen wen die jetzt spielen. Also, ich muss sagen, die Frage hat mich jetzt auch echt ein bisschen überraschend getroffen.
Ja, also, ich dachte, du hast allgemein Ahnung von Fußball.
Ich habe auch allgemein wirklich Ahnung. Ich gucke tatsächlich auch Jaguars-Spiele relativ viel.
Wie komme ich da jetzt auf die Jaguars?
Ich habe keine Ahnung. Ich kenne da aber drei kompetente Jungs, an die ich euch verweisen könnte vom Deal Talk. Die können euch da wirklich weiterhelfen.
Die hatten wir auch schon zu Gast tatsächlich.
Ja. Die kennen wir tatsächlich auch, ja.
Weltklasse. Nein, ich meine natürlich Weltklasse. Gut. Also ich habe eigentlich jede Woche so einen Klops drin. Das wäre gut. Ja, aber okay. Lass mal die Jaguars dann, da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. aber sprechen wir doch über die Ravens, was die Ravens machen sollten.
Ja, also ich glaube, die Ravens sollten auf jeden Fall Druck über die sehr wackelige Offense-Line der Dolphins ausüben. Also ich denke, dass gerade da der Pass-Rush und gerade auch die Interior-Linemen gefordert sind, wirklich jetzt mal ein bisschen abzuliefern. Also gegen wen, wenn nicht gegen eure Offense-Line? Und das ist für mich in der Defense der Key, weil wenn Brissett und Tua wirklich Druck kriegen, dann wird's Brühe, weil, sage ich jetzt mal, in der Breite einfach die Qualität jetzt auch nicht da ist im Receiving Squad, ne, durch die vielen Verletzungen. Also der wirklich noch so einen Range hat, um irgendwelche vergurkten Bälle noch zu kriegen, ist ja Mike Gesicki. Und wenn es dann nur noch darum geht, den kriegen wir dann schon auch gecovert. Also irgendwie, dass er jetzt zumindest nicht ausrastet von den Receiving Yards. Ja. Und offensemäßig denke ich ganz stark, dass die Ravens auch wieder auf ihr Passspiel setzen sollten. Ich denke, die Dolphins werden versuchen, auch die tiefen Bomben wegzunehmen. Lamar hat dies ja mit die höchste Target-Tiefe bei seinen Pässen mit in der Liga von den Quarterbacks. Und es war jetzt in den letzten Spielen, haben die Gegner auch versucht, diese tiefen Pässe wegzunehmen, konnten aber relativ gut kontern dann über Underneath-Passing-Game, über Screens. Auch Marquise Brown wird da mehr auf kurzen Routen und auf Screens eingesetzt und wo er seine Beweglichkeit und Schnelligkeit mehr ausspielen kann. Und ich glaube, darauf wird es ankommen, weil ich denke, durch eure starke Front in der Defense wird uns das Running Game wahrscheinlich, ja, werden wir da nicht ganz so dominant auftrumpfen können. Das ist so meine Meinung.
Okay. Ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Allgemein noch mal kurz für euch da draußen. Die Ravens sind 7,5 Punkte nach PFF Favorit. Die Ravens spielen in Miami. Ja, das heißt, da ist es schon so, es gibt immer diesen 3-Punkte-Vorsprung sozusagen für das Heimteam. Die sind da schon mit drin. Ja, also die Ravens sind an dieser Stelle sehr, sehr großer Favorit für das Spiel. Over-Under liegt laut PFF bei 46,5. Also es ist jetzt auch nicht das Highest-Scoring-Game überhaupt. Ich muss tatsächlich sagen, kurz dazu, wenn ihr es nicht schafft, gegen die Dolphins Druck zu machen, dann wird es gegen gar nichts. Ich bin tatsächlich auf Odafe Owe gespannt. Den habe ich so ein bisschen Pre-Draft so ein bisschen abgestraft, aber der ist richtig gut eingeschlagen. Da war ich mit meiner Evaluation komplett falsch. Freut mich, wenn Spieler mich Lügen strafen, weil es ist lieber, wenn Spieler es dann doch schaffen, von denen man selber gedacht hat, dass sie es nicht schaffen. Finde ich immer schön, da liege ich gerne da neben. So, Micho, was sind denn so deine Keys to Win für die Miami Dolphins gegen die Baltimore Ravens?
Okay, ich lege jetzt erstmal nochmal die Platte von den letzten Malen auf, ne? Sieg nicht mehr so wichtig in der Saison. Wichtiger ist natürlich die Entwicklung, die wir sehen können nach wie vor. Kennt ihr alle schon? Wenn ihr es nicht kennt, hört in den letzten Folgen nach. So, gehen wir mal davon aus, wir wollen trotzdem gewinnen, weil ich ja so gerne gewinne. Punkt 1, und da weiß ich nicht, ob ihr da schon in Bezug auf das letzte Spiel drüber geredet habt, ist, verstärkt die O-Line wieder, vielleicht wieder mit 2 Tight End Set und zieh Liam Eichenberg auf Guard. Austin Jackson raus, guck, wen du sonst als Tackle testen kannst. Aber Liam Eichenberg ist aufgrund seiner Fähigkeiten nie im Leben ein Tackle. Und dass er auf Tackle nicht abliefert, war immer schon klar. Liam Eichenberg wird ein guter Guard sein, aber niemals ein guter Tackle. Um die O-Line zu stabilisieren, musst du Liam, und Austin Jackson ist ja auch kein guter Guard. Ja? Also ich glaube, dass es die O-Line verbessern würde, wenn Liam Eichenberg auf Guard spielen würde. Wer auch immer dann Tackle spielt. Das ist Punkt 1. Ich gehe jetzt nicht so über Allgemeinplätze wie Playcalling oder sowas muss verbessert werden. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Punkt 2, tatsächlich Lamar Jackson. Ja, Lamar Jackson hat sich als Passer entwickelt und ist auch kein schlechter Passer mehr. Oder nicht mehr so ein schlechter Passer, wie er zu Anfang war. Das muss ich anerkennen. Ich mag seine Spielweise ja eigentlich nicht so besonders. Ich bin kein großer Lamar Jackson-Fan. Das muss man allerdings anerkennen. Trotz allem wird das konstante Passspiel niemals Lamar Jacksons Welt sein. Ich glaube, dass das immer schon so ein bisschen, auch wenn er es diese Saison gut macht, dass das die beste Chance ist, ihn da zu packen. Das heißt, gerade mit unseren Cornern, die ja sehr gut Man-Cover, also One-One-One spielen könnten, mit ein bisschen Safety-Hilfe dann vielleicht auch, zum Beispiel gegen jemanden wie Marquise Brown, Press-Coverage oder sowas, schon an der Line of Scrimmage spielen und dann also verhindern, dass er einen Try-and-Release bekommt und dass er direkt von Anfang an seine Geschwindigkeit ausspielen kann. Und dann dementsprechend das Spiel tatsächlich in Lamar Jacksons Passhände legen und dazu halt eben seinen Lauf stoppen. Jetzt hat Benno gerade eben gesagt von wegen, ja, das Laufspiel wird ja nicht so sein. Ich sag's nochmal, unser Kryptonit ist und bleiben eigentlich die mobilen Quarterbacks. Und es ist schwer, Lamar Jackson da vollkommen auszuschalten. Trotz unserer durchaus akzeptablen Line mittlerweile. Dazu ist auch das Linebacker-Level noch zu schwach. Es erfordert ein hohes Maß an Disziplin. Aber wirklich da gucken, dass man auch vielleicht einen Spieler, vielleicht tatsächlich Javon Holland, abstellt als Quarterbacks bei. Auf jeden Fall die Scrambles oder sowas verhindern und das Spiel in Lamar Jacksons Hände legen. Ja. Und dann mein dritter Key to Win ist tatsächlich in dem Fall, ich muss es einfach sagen, setz deinen Receiver mehr ein. Hör auf zu gucken, also du darfst Tua, egal ob Tua oder Brissett eigentlich, aber ich gehe jetzt mal von Tua aus, nicht in lange Third Downs bringen. Hör auf, bei First Down zu laufen. Viel über das Passspiel, vielleicht auch die Running Backs mehr ins Passspiel einziehen. Auch kurze Dump-Off-Pässe. Meinetwegen, nimm die 3 Yards, zieh ein Kurzpassspiel auf, zieh das Ganze in die Länge. Schnelle Pässe, um auch den Druck der Ravens Defense zu verhindern. Denn wir wollen natürlich auch kein Fiasko erleben, dass uns Tua erneut verletzt wird, wenn er spielt. Das wären so meine 3 Keys to Win.
Ja, damit kann man schon mal ein bisschen was anfangen. So, Tobi, wie siehst du das Ganze denn? Ich hoffe, du hast dich von deinem Sturz erholt.
Ja, so ein bisschen, ja. Bin hier etwas gescrambled, sagen wir es mal so.
Du hast einen Fantastic Move ausprobiert, ja?
Ja, yeah, der Fantastic Move zum Telefon, so ungefähr.
Gut, ja, was sind so deine wichtigsten Punkte, damit die Dolphins das Spiel gegen die Ravens erfolgreich gestalten können?
In der Defense setzt Lamar Jackson so unter Druck und nimm ihm das Laufen weg. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir eine gute Chance haben, gerade auch bei unserer verbesserten Secondary, vielleicht in der Defense den einen oder anderen Takeaway dadurch zu kreieren, dass wir Lamar Jackson nerven und dass wir ihm die mit der guten D-Line, so wie sie sich darstellt, momentan die Räume zum Laufen nehmen und natürlich, und das ist sehr anspruchsvoll, versuchen müssen, gleichzeitig auch in der Secondary und durch die Coverage da zu verhindern, dass er solche Zahlen auflegt, wie er momentan sie auflegt und wie es wahrscheinlich bei Spielen in Baltimore der Regelfall wäre. Also ich bin ja immer ein Verfechter der Theorie, wenn es nach Baltimore geht, kannst das Spiel gleich vergessen. Das ist ja in Miami jetzt das letzte Mal abgesehen nicht so. Aber wenn wir es nicht schaffen, die Offense der Ravens einzubremsen, dann kann das Spiel relativ schnell, relativ deutlich werden. Denn ich rechne nicht damit, dass dass unsere Offense lange auf dem Feld stehen wird. Es wird gerade aufgrund des hohen Drucks, den die Baltimore Ravens in der Lage sind zu fabrizieren gegen Teile unserer Offensive Line, 3 von 5 mindestens. Wir müssen, wie Micho schon ganz richtig gesagt hat, wir müssen quasi immer einen sechsten Blocker mit dazu nehmen. Das geht gar nicht anders. Weil wenn wir uns darauf verlassen, dass selbst bei einem Four-Man-Rush, der reicht ja bei der Qualität der Ravens wahrscheinlich schon, wir mit 5 Verteidiger oder mit 5 Passblockern dagegen arbeiten, wird der Quarterback, ob er jetzt nur Tua oder Brissett hat, heißt nicht viel Zeit haben, Dinge zu kreieren. Das heißt, ich rechne wieder nicht damit, dass wir ein weites Passspiel erleben werden. Also davon mal ganz abgesehen, dass Tua die von der Armstärke her eher nicht werfen kann und Brissett, wie er auch in der letzten Woche wieder gezeigt hat, bei Bällen, die mehr als 30 Yards gehen, einen frommen Wunsch hinterher schickt, aber wo die Genauigkeit wirklich eklatant fehlt. Konzentrier dich auf die Range, die wir können, auf das, was so zwischen 5 und 20 Yards passiert. Bind McCollins mit ein, konzentrier dich auf Gesicki oder auf Waddle, bring die in Matchups, die gewinnen können und mach so deinen Weg. Nutz vielleicht den ein oder anderen Screen Pass auf einen der Running Backs, dass die über außen vielleicht mal das ein oder andere Yard kriegen. Natürlich musst du hin und wieder den Ball auch laufen. Das geht gar nicht anders, weil sich sonst die gegnerische Defense, wenn wir nur werfen, natürlich relativ einfach darauf einstellen wird. Aber dass das großen Erfolg bringen könnte, damit rechne ich jetzt auch nicht wirklich. Um mal auf eins noch einzugehen, was Micho gesagt hat. Ich fände es spannend, wenn wir mal eine andere Konstellation in der O-Line ausprobieren würden. Allein damit rechnen würde ich nicht. Es wird so katastrophal bleiben, wie es in den letzten Wochen auch war. Klar ist Liam Eckenberg ein schlechter Left Tackle, aber er ist der bessere schlechte Left Tackle, als Austin Jackson das ist. Und Austin Jackson ist als Left Guard weniger schlecht, als er das als Left Tackle wäre. Wie das machst, du machst das verkehrt und wie du es machst, es ist verheerend. Jesse Davis, dem wir ein Heidengeld bezahlen, keiner weiß in der Konsequenz, warum, wird in den nächsten Spielen auch zeigen müssen, dass es nicht sein letztes Jahr bei den Miami Dolphins war. Ich rechne eigentlich damit und es geht einzig und allein darum, so viel Protection wie möglich. Das wird nicht viel sein, aber es muss ja irgendwas sein, dass wir nicht wieder so ein Chaos erleben, wie dass die Blocks falsch gesetzt werden und dass Verteidiger durch die Line kommen, ohne dass sie geblockt werden. Weil das befürchte ich, und du hast es ja schon angesprochen, das kann auch, wenn wir Tua starten, gefährlich werden. Und das befürchte ich fast, weil mir in den letzten Wochen die Entwicklung unserer O-Line auch fehlt. Die ist konstant die schwächste der Liga. Und es gibt da einige Teams, die verdammt schwache O-Lines haben. Und die Defense der Ravens gehört nicht gerade zu den Schwächeren der Liga. Das heißt, es wird verdammt hart. Und ich rede gar nicht davon, dass man sie stoppen muss, weil das sehe ich als unrealistisch an. Ich benutze eher das Wort eindämmen und den Schaden in Grenzen halten, weil der Schaden wird realistisch gesehen kommen. Und wenn das gelingt, wenn man Tua also Zeit gibt, dass er zumindest so ein Kurzpassspiel aufziehen kann, dann sind wir, wenn wir in der Defense gut arbeiten und wenn wir in der Defense unser bestes Saisonspiel und unser A-Game auf die auf den Rasen bringen, dann sind wir in der Lage, bei einem irgendwie gearteten Spielverlauf das Spiel zumindest eng zu gestalten. Sollte das entweder auf der einen oder auf der anderen Seite des Balls nicht möglich sein, könnte es wieder deutlich werden.
Okay, Micho, du möchtest da bestimmt etwas zu sagen.
Ja, ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der so gedacht hat, dass die Defense der Ravens sich einer der schlechtesten ist. Deswegen habe ich sie mir auch im Fantasy-Football geholt. Vielleicht da schöne Grüße, Benno. Da hättest du mich vorab vorwarnen dürfen. Minus einen Punkt. Ich glaube, das habe ich bei der Defense noch nie erlebt. Minus eins. Es wäre besser gewesen, von wegen, ich hätte nichts aufgestellt. Dankeschön auch. Also so kann man sich manchmal täuschen.
Wow. Also, ich habe mir die Dolphins-Defense geholt. Wupp, wupp. Hat mir aber auch nichts gebracht. Weil sich der Kollege von den Ravens, Chase Edmonds, verletzt hat. Dementsprechend hatte ich über 20 Punkte bei der Defense. Aber 0,3 Punkte nur bei meinem Running Back. Bitter, aber ja, das ist Fantasy-Football. Ich würde nur noch reinwerfen, dass man definitiv gegen die Offense Contain halten sollte. Aber da Jalen Phillips finde ich da tatsächlich stark. Auf der anderen Seite Ogba auch gut. Da muss man gucken, wie die Unterstützung der Linebacker ist. Wenn es um Druck geht, ich weiß nicht, Benno, ich würde da vielleicht einsteigen mit einer ersten Frage von mir. Ist der Pass Rush der Ravens wirklich so da? Ihr habt halt quasi drei Hauptrusher, eure beiden Edge Defender und dann Calais Campbell in der Mitte und dann noch Titus auf Linebacker, wenn ich das richtig weiß. Aber ansonsten ist es da auch recht dünn, oder?
Naja, also prinzipiell haben wir auf Edge Justin Houston oder für Away Tyus Bowser, der auch Outside Linebacker ist, der hauptsächlich auch erst so die, also viel Coverage Sachen spielt, der ist eigentlich so ein Allrounder. Relativ gut, hat auch einen neuen Vertrag bekommen in der Offseason. Und also prinzipiell bin ich gerade auf Edge jetzt nicht so, also nicht mehr so unzufrieden. Aber man muss halt sagen, dass trotzdem, wenn es jetzt wirklich nur so ein Four-Man-Rush ist, dass leider nicht so viel Druck immer zustande kommt, wie man sich's wünscht, also konstant. Ja, wir haben wirklich, Justin Houston führt, glaube ich, bei uns aktuell die Quarterback-Hits, glaube ich, an. Der macht schon Alarm, der klebt auch oft da mal im Gesicht, auch bei den Quarterbacks. Aber ja, wir machen halt den Druck dann doch eher über die Blitze und über das Defense-Scheme, ja, dass wir doch aus dem Slot mal blitzen oder der Safety-Blitz kommt oder da sind wir sehr unausrechenbar, sage ich jetzt mal. Und gerade gegen junge Quarterbacks, wie es jetzt auch Tua ist, die halt auch noch nicht so viel Spielerfahrung in der NFL haben, glaube ich schon, dass Wink Martindale da einiges auspacken wird und um ihn dort wirklich richtig richtig, richtig unter Druck zu setzen und dadurch Fehler zu provozieren. Also, ja, ich würde mir wünschen, unser Pass-Rush wäre besser, auch wenn mal nur 4 rushen, aber insgesamt finde ich unseren Pass-Rush jetzt schon nicht so schlecht, wenn man alles mit einbezieht.
Okay, danke dafür. So, Micho und Tobi, wer möchte denn anfangen mit Fragen an unseren Gast? Ich weiß nicht, Tobi, du warst ja gestern schon zu Gast, wow.
Ich habe keine Fragen mehr, ich wollte gerade sagen, also was ich hätte fragen können, habe ich ja durch die gestrige Vorbereitung schon erfahren. Ich bin ja anderthalb Stunden lang von der Power und von der Offensive der Baltimore Ravens und der Defense auch informiert worden. Deswegen, wenn mir noch was einfällt, würde ich sagen, ansonsten würde ich Micho den Vortritt lassen.
Sehr gut. Micho, also wenn du Fragen hast, dann Feuer aus allen Kanonen, die du hast.
Meine erste Frage wäre, ihr habt jetzt nun als Ravens lange Zeit in der Spitze mitgespielt. Und es ist auch zu erwarten, dass ihr das jetzt erstmal noch tut. Realistisch gesehen, auch wenn ihr euren Cap Space seht, wenn ihr die Entwicklung und so weiter seht, wie lange ist euer erstes ernsthaftes Titelfenster mit Lamar Jackson noch geöffnet? Was glaubst du?
Ja, das wird auf jeden Fall interessant, weil wir haben jetzt nächste Saison doch noch ein paar Spieler, weil wir hatten ja doch eine recht starke 2018er Draft Class zum Beispiel auch. Da ist zum Beispiel unser Center Bradley Bozeman, der braucht einen neuen Vertrag nach der Saison. Dann Patrick Ricard, unser Fullback, der jetzt im letzten Spiel auch gezeigt hat, dass er nicht nur Löcher aufblockt, sondern halt auch Pässe gut fangen kann und tatsächlich auch mal so ein Offense Drive selber mit initiieren kann. Der braucht auch einen neuen Vertrag. Deshaun Elliott, der jetzt nur schwer verletzt ist, leider unser Safety auch. Also es kommen so einige Sachen auf uns zu. Und natürlich, Lamar Jackson braucht einen neuen Vertrag nächstes Jahr. Also das wird auf jeden Fall der große Punkt. Ich habe da auch heute eine Diskussion mit einem amerikanischen Ravens-Fan so ein bisschen geführt. Sind natürlich alle darauf, ja, Lamar, und der muss jetzt irgendwie den überfetten Vertrag kriegen, weil er halt ist einfach der größte Playmaker in der NFL. Und aus meiner Sicht ist Lamar Jackson der größte Playmaker in der NFL. Und der hat natürlich auch an sich einen fetten Vertrag gekriegt, was mich aber irgendwo, also ich bin da ein großer Believer, ja, ich bin da wirklich, ich träume da auch ein bisschen vielleicht, aber solange noch nichts auf Tinte auf Papier steht, hoffe ich ganz stark, dass Lamar Jackson einfach durch seine unglaublich sympathische und bodenständige Art und Weise, die er jetzt seit er bei uns ist, an den Tag legt, die er schon im College gezeigt hat, dass er vielleicht nicht dieses High-End-Money nimmt, sondern vielleicht sagt, hey, ich kann auch mit einem 32-Millionen-Vertrag pro Jahr sehr, sehr gut leben und meine drei Generationen, die nach mir kommen, auch und hab dann lieber ein bisschen mehr Capspace über für meine guten Mitspieler, ja. Und ich setze so ein bisschen darauf, weil ansonsten wird's natürlich jetzt ein bisschen enger mit dem Cap. Zumal auch viele verletzt sind. Ich glaube, aktuell sitzen bei uns auf der IR, sind, glaube ich, dieses Jahr 68 Millionen oder mittlerweile mit Elliot, glaube ich, schon fast 70 Millionen Capspace auf der IR. Das wird auf jeden Fall nächstes Jahr interessant. Aber die Ravens haben da schon viel vorgesorgt für den Draft. Also Eric DeCosta hat da unglaublich viel Munition. Wir haben, glaube ich, mit Compensatory Picks nächstes Jahr, glaube ich, sogar 4 Viertrunden-Picks. Und also sind insgesamt wir schon, glaube ich, wieder bei 12 Picks oder so im nächsten Draft. Ja, also ich glaube, das Fenster wird schon noch offen gehalten werden. Also ein Jahr, vielleicht auch zwei, können wir das aufhalten, so ein krasses Fenster, aber ich sehe auch immer bei den Ravens ist irgendwo ein Fenster immer da, wenn wir Lamar Jackson haben, deswegen hast du auch vorhin gesagt, ja, wir müssen Lamar Jackson, das Spiel in Lamar Jacksons Hände legen. Ich weiß nicht, ob das die gute Idee ist, um die Ravens zu stoppen, weil man sollte lieber gucken, dass alle anderen drumherum unkomfortabel werden. wenn er keinen hat zum Hinwerfen, dann wird's für ihn dann wird's schwierig. Aber solange man sagt, lass den mal machen, dann wird's nicht, dann wird's gefährlich. Und von daher glaube ich einfach, dass die Ravens eine Organisation sind, die super gut geführt ist über die Jahre, und wir haben immer irgendwo die Möglichkeit, gut zu spielen und in die Playoffs zu kommen. Und von daher haben wir irgendwo immer eine Chance. Ja? Also das ist so denke ich.
Okay, jetzt hast du, da gehen unsere Meinungen selbstredend auch ein bisschen auseinander. Ich meine, das ist euer Quarterback. Ich sag ja, Lamar Jackson hat die Liga vor allen Dingen am Anfang dadurch erobert, durch seine Scrambles, durch seine Athletik, durch sein Running Game. Ich habe vorhin auch gesagt, er hat sich als Passer deutlich nach oben entwickelt, und zwar deutlicher, als ich das erwartet hätte. Allerdings glaube ich zumindest, dass er immer noch seine Limitierung oben hat. Jetzt kommt die eigentliche Frage. Die NFL bevorzugt eigentlich immer mehr Offenses, die von einem sehr explosiven Passspiel leben. Man sieht das, und wenn den meisten Vereinen das Passspiel halt eben das Explosive weggenommen wird, das ist eigentlich der Weg, um sie aufzuhalten. So sieht man es gerade auch bei den Chiefs. Wie siehst du eure Entwicklung? Ist es für euch möglich, dass ihr euch quasi in so eine Big Play Passing Offense auch mit Lamar Jackson noch entwickelt? Oder wo ist dann, wird es immer so sein, dass ihr auch weiterhin von seinem Laufspiel vor allen Dingen leben müsst?
Also solange Lamar Jackson körperlich dazu in der Lage ist, zu laufen, werden wir ihn so einsetzen, dass er auch läuft. Ich glaube aber persönlich, dass sein Ziel schon ist, entweder Design to Runs zu haben oder aber eigentlich nicht so viel selber laufen zu müssen. Also ich glaube, es ist schon sein Ziel, nicht so viel zu scramblen. Das merkt man auch dies Jahr. Er ist sehr geduldig in der Pocket, manchmal auch ein bisschen zu geduldig. Mittlerweile so, dass er dann doch den einen oder anderen Sack einfach auch frisst, weil er halt viel zu lange wartet, weil er irgendwo noch die Anspielstation suchen will, ja, und was mir aber Lamar Jackson gezeigt hat, mal abgesehen von dieser unglaublich unglücklichen Offseason vor der letzten Saison, ja, wegen Covid, der hat sich jedes Jahr über die Offseason gesteigert. Egal, was es war, vom Jahr 1, wo er ja reingeworfen wurde und dann mit seiner eigenen Art und diesem Option-Run-Game die Ravens noch in die Playoffs geführt hat und da ausgeschieden ist, zu der zweiten Saison, wo er MVP war, wo er einfach viel besser auch das Spiel gelesen hat, wo er seine körperlichen Fähigkeiten super eingesetzt hat, wo auch das Passspiel schon gut war, aber halt einfach auch gar nicht mal so viel nötig, weil dieses Run-Game in der Saison einfach so wahnsinnig brachial war. Und jetzt auch in dieser Off-Season einfach sein Footwork ist besser geworden, seine Spirals vom Ball, die sind deutlich tighter geworden als die Jahre davor. Die Bälle kommen insgesamt viel mehr on point, er traut sich mehr zu, und die Ravens haben auch viel dafür getan. Wir haben Sammy Watkins verpflichtet in der Off-Season, der eine sehr sichere Anspielstation ist, der sehr erfahren ist, ein guter Roadrunner, gute Hände hat. Wir haben Rashad Bateman gedraftet für ihn zur Unterstützung. Die Receiver vom letzten Jahr, Devin Duvernay, haben den nächsten Schritt gemacht, um zu unterstützen. Wir haben Mark Andrews verlängert, der einer seiner Lieblingstargets ist. Hollywood Brown spielt richtig gut. Also ich glaube schon, dass die Ravens auch auf den Pass bauen können in den nächsten Jahren. Relativ gut sogar. Das liegt nicht an Lamar und an den Wide Receivern, wenn das hauptsächlich hakt aktuell, sondern das ist eher so ein O-Line-Ding, dass halt unser Starting Left Tackle fehlt, der sonst Top 3 in der Liga wäre. Der fehlt. Und dass eher die Offense Line, dass da ein bisschen Bedarf ist, dass man da handelt nächstes Jahr in der Offseason. Aber ich gehe davon aus, dass die Ravens auf jeden Fall im Passspiel noch stabiler werden und noch gefährlicher werden.
Okay, zwei Fragen habe ich tatsächlich noch. Die eine hat sich quasi aus dem ergeben, was du vorhin gesagt hast. Du hast vorhin gesagt, du gehst da oder du hoffst, dass Lamar Jackson halt eben nicht nach dem Big Money geht und dass er halt eben im College schon gezeigt hätte, dass er ein netter Kerl wäre. Ich weiß von ihm im College vor allen Dingen eines, nämlich dass Mama Jackson da die Strippen gezogen hat. Inwieweit ist Mama Jackson heute noch bei Lamar Jackson in seine Karriere beziehungsweise in das Ganze drumherum involviert? Bekommt man da was mit von euch?
Also Mama Jackson ist immer noch sehr involviert in Lamar Jacksons Karriereentscheidung. Also ich weiß, dass er jetzt auch die Verhandlungen für den nächsten Vertrag schon, dass die zwar einen Notar sich dazu geholt haben, glaube ich, aber dass die ansonsten die Verhandlungen selbst führen mit den Ravens. Also er hat keinen Agenten und keine Firma, die da dahinter steht, soweit ich weiß. Und ja, und von daher denke ich schon, dass da ein großer Einfluss ist und dass sie auch ein Haupteinfluss ist, warum er so bodenständig ist. Also ich weiß nicht, ihr werdet als Dolphins-Fans vielleicht nicht so viel Interviews von ihm gucken oder seine PKs oder keine Ahnung, das ist so, also man kann den gar nicht mögen. Das ist so ein guter Typ, der nie drüber ist oder irgendwie, wie soll ich sagen, arrogant wirkt oder sonst was. Der ist total teamorientiert, der ist communityorientiert. Und wenn man nach Louisville schaut, die bauen ihm jetzt eine Statue fürs Stadion und retiren am Wochenende seine Nummer an der Uni. Und egal, welche Coaches oder Lehrer von der Uni oder sonst was man dort hört, die sind alle nur voll des Lobes, was er immer für ein netter Kerl war, der sich immer um seine Mitspieler, ums Team, um die Mitmenschen und Mitschüler gesorgt hat und gemacht hat. Und genau das zeigt er jetzt auch. Und das ist was, was mich einfach hoffen lässt, dass er einfach diese, sage ich jetzt mal, Brady-eske Einstellung zum Geld hat und sagt, hey, ich kann sehr gut leben mit meinen Werbedeals, die ich trotzdem noch hab. Und weiß ich, und muss dafür halt nicht eben Top-Money verdienen, sondern gibt das halt dem Team, um gute Mitspieler zu haben, damit ich eben meine Fenster für Super Bowls, was ja sein großes Ziel ist, was er auch über alles stellt, lange offen halte.
Okay, dann tatsächlich meine letzte Frage. Klar, Lamar Jackson ist euer Superstar. Und ich weiß, dass ihr auch im Special-Team natürlich mit Justin Tucker euren Superstar habt. Aber abgesehen von den beiden, wenn du dir so ähnlich wie bei diesen Fantasy Dynasty Ligen, wo du dir genau einen Spieler zurückbehalten kannst, wo du einen Spieler quasi behalten kannst für immer, für das Geld oder was auch immer, welchen würdest du in der Defense von euch wählen und welchen in der Offense? Außer Lamar Jackson oder Justin Tucker.
Okay, also in der Offense wäre es aus meiner Sicht tatsächlich Bradley Bozeman aktuell in der O-Line, weil das ist ein unglaublich solider Offense-Liner und der ist jetzt dieses Jahr wieder auf Center gerückt, weil wir da letztes Jahr einige Probleme hatten. Das hat er auch am College gespielt und ja, der ist einfach verlässlich im Laufspiel, im Passspiel, bei seinen Snaps. Wenn ich den jetzt für längere Zeit auf jeden Fall, den würde ich nehmen. Ich weiß nicht, ob man den in einer Dynasty nehmen könnte. Das ist wahrscheinlich nicht, weil Offense-Liner ist.
Das mit der Dynasty war nur ein Beispiel. Also wirklich, wenn du sagen würdest, ich bin jetzt nicht per Franchise-Tag oder sowas, ich bin wirklich ein Spieler für immer an die Franchise.
Ja, ich würde Bradley Bozeman würde ich aktuell wirklich an die Franchise binden in der Offense. Und in der Defense muss ich tatsächlich ganz klar mit Marlon Humphrey gehen, weil auch wenn er dies Jahr eine komplette Aussetzerspiel dort mit gegen die Bengals mit Jamar Chase hatte, ist er für mich immer noch einer der Top-Press-Corner der Liga und Top-Man-Corner. Wahrscheinlich mit der physischste Corner in der ganzen NFL und vielseitig einsetzbar. Und das ist jemand, der ein Cornerstone für die Defense ist. Und den würde ich auf jeden Fall langfristig binden.
Dankeschön.
Aber so, darf ich da vielleicht mal eine kleine Gegenfrage an euch drei stellen?
Dazu wären wir jetzt quasi gekommen. Also du darfst jetzt quasi alle Fragen, die du zu den Dolphins hast, uns natürlich stellen.
Weil Rico nämlich keine Fragen mehr hat und Tobi auch schon alle Fragen gestellt hatte.
So nämlich.
Ja. Ich frage doch mal zurück, wenn ihr euch mal bei den Ravens bedienen könntet für die Dolphins, welchen Spieler würdet ihr euch denn auswählen?
Micho, möchtest du anfangen?
Den Roster kenne ich jetzt nicht so gut von den Ravens, das muss man ganz klar sagen. Aber ich weiß, dass ich damals tatsächlich Pre-Draft auch Bozeman relativ gut fand. Ich rufe mir jetzt gerade tatsächlich mal den Roster auf die Schnelle auf, um zu gucken, wer mir da so ins Auge fällt, den ich auf jeden Fall gerne nehmen würde. Ja, ich glaube tatsächlich, offensiv wäre es entweder Kevin Seidler, der Guard, oder es wäre tatsächlich Marquise Brown, weil uns halt eben noch so ein Speedster so ein bisschen fehlt. Ich glaube, einem von den beiden würde ich mich entscheiden. Und da ich eigentlich ein großer, ich glaube, dass man Speedster öfter kriegt und ich glaube, dass man das über die O-Line machen muss, wäre es Kevin Seidler, der, glaube ich, unser O-Line extrem viel Stabilität geben würde. Ja.
Tobi?
Also ich muss sagen, Kevin Seidler hatte ich tatsächlich auch auf der Liste, aber ich gehe mit der Harmonie und gehe mit der Geschichte der Dolphins. Und wenn er denn dann irgendwann wieder fit wird und dann wieder an ein gewisses Niveau herankäme, wäre ich sofort dabei und würde Jawan James wiederholen.
Ah, oh.
Ja, der ist da auch noch irgendwo da in den Tiefen der nicht spielen könnenden Ravens zu finden. Man müsste aus Sicht der Dolphins natürlich auch Ronnie Stanley mit auf der Liste haben, den man natürlich auch wählen könnte, um eben die Blindside von Tua abzudecken. Auf jeden Fall einer dieser, wenn man Kevin Seidler dazu nimmt, einen der drei O-Liner, denn Spieler dieser Qualität haben die Miami Dolphins derzeit nicht im Roster.
Okay. Ja, ich finde die Ansätze zwar schön interessant, die ihr alle wählt, aber mein Gott, ein Footballteam steht und fällt einfach mit einer Position. Das gibt mir Lamar Jackson, no matter what. Also es ist ich hoffe, dass Tua succeeded, aber come on. Ich meine, wen sonst? Ich meine, das ist halt das größte Versprechen, was du halt der Franchise machen kannst, wenn du einen Top 10 Quarterback dir holst, der halt einfach von dem die Ravens leben. Also gerade von dem, dass Lamar Jackson eben so viel auch mit dem Lauf machen kann, davon leben die Ravens einfach zum Großteil. Und dementsprechend, ja, gib mir, also ich kann mich dafür keinen anderen. Ich finde Marquise Brown auch unheimlich gut und ich glaube auch, dass er unsere Offense gut tun würde. Wir haben zwar mit Jalen Waddle einen ähnlichen Spieler, den wir aber aktuell nicht einsetzen, zumindest nicht richtig einsetzen, meiner Meinung nach. Gut, es gehen die Meinungen auch immer ein bisschen auseinander, aber das wäre meine zweite Wahl. Aber klar, ja, ich gehe mit Lamar Jackson. So, ja, da gibt's kein Vertun. So.
Warte doch einfach anderthalb Jahre ab.
Warum soll ich anderthalb Jahre warten?
Dann ist die Fifth-Year-Option durch und wer weiß.
Ja.
Mark my words.
Schick Mama Jackson doch schon mal ein paar Pralinen. ich mag seine Spielweise nicht so unbedingt, aber.
Mit Muttern und Ehefrauen, die so sehr übergriffig sind, haben die Dolphins ja so ihre Erfahrungen gemacht. Vielleicht auch mit Mama Jackson, wenn ich da so an Mama Fitzpatrick oder, ach Gott, wie heißt sie jetzt nochmal? Hier, Dingens.
Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst.
Die Frau vom Cornerback, wie heißt sie denn jetzt nochmal hier?
Ja, ich habe auch gerade
Miko überlegt. Grimes, genau. Ja. Die hat ja auch ständig Theater geschoben. Also.
Ja gut, Tobi, da bist du halt unser Gossip-Experte dementsprechend.
Ne, von daher, die großartige Miko Grimes. Es war ein Traum und mit Mama und Lamar Jackson, ja mein Gott, wieso soll es Deshaun Watson sein? Man könnte auch Lamar Jackson gut bezahlen.
Ja, also hätte ich jetzt echt gedacht, auch dass von euch allen dreien so Captain Obvious hier kommt, aber ich meine, aufgrund eurer O-Line-Not verstehe ich natürlich auch echt die anderen Leute, die ihr gewählt habt im Roster. Ja, also Lamar Jackson ist natürlich ein Ausnahmespieler, und was ich aber immer noch so sagen muss, gerade ist halt diese Harmonie und dieses Commitment von Baltimore einfach auch zu ihm als Spieler und zu seinen Fähigkeiten, dass halt wirklich so dieses komplette Offense vom Coaching-Staff angefangen bis über die Mitspieler halt wirklich um ihn herum aufgebaut wurde und diese Art und Weise, wie man ihn effektiv einsetzt. Und ich glaube, da gibt's sehr viel Wertschätzung und Dankbarkeit gegenseitig vom Franchise und vom Spieler, und ja, und das macht's halt sehr angenehm, ihn als Quarterback zu haben und Fan der Ravens zu sein, aus meiner Sicht gerade. Also das ist wirklich... Ja.
Da hast du recht.
Ja. Wird aber teuer. Also da rechne ich mit heftigstem Zahltag. So leid es mir tut für euch. Also das, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Lamar Jackson sich da hinstellt und gerade auch bei dem Markt, wie er sich entwickelt und wie das Salary Cap, wie das alles weitergeht, dass der unter 40 Millionen im Jahr da rausgeht. Kann und will ich mir nicht vorstellen.
Okay.
Ja, werden wir sehen. Ja. Also können wir nur abwarten. Ich denke, in der Offseason sind wir schlauer. Also.
Ich verstehe eure Hoffnung, und ich verstehe die Hoffnung, die dahinter steckt. Allein ich kann es mir nicht vorstellen. Dass er wohl eher in Baltimore bleiben sollte, ist eine andere Geschichte. Das sehe ich vielleicht auch so. Ich sehe nur nicht, dass der auf weiß Gott wie viele Millionen verzichtet. Aber er soll mich eines Besseren belehren. Dann fände ich es sehr sympathisch auf jeden Fall.
Okay, gut. Dann, Benno, hast du weitere Fragen, die du fragen willst?
Wow. Ja, ich würde, das habt ihr bestimmt schon tausendmal besprochen, es war ja auch hin und her, jetzt mal abgesehen von Deshaun Watson, wir haben ja jetzt Tua schon ein bisschen öfter gesehen als letztes Jahr, und klar merkt man auch, dass das Coaching-Staff sicher mit den zwei Offense-Koordinatoren, ob das so die optimale Lösung ist für ihn, das wissen wir, weiß man jetzt auch nicht, aber wie ist eure Meinung dazu? Wird Tua euer Franchise-Quarterback werden? Könnt ihr das jetzt quasi schon irgendwie sagen, wo das hinläuft? Habt ihr ein Gefühl oder nicht?
Tobi, möchtest du anfangen?
Nee, ich habe das ja gestern bei euch schon erwähnt. Ich hatte das hier in den letzten Wochen, als es um Deshaun Watson ging, häufiger schon gesagt. Wenn Tua es nicht werden sollte und es sieht danach aus, dass Tua nicht genug zeigen kann, aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch genug zeigen darf, um der nächste Franchise-Quarterback zu werden, gehe ich davon aus, dass der nächste Quarterback in Miami, wenn er denn da einigermaßen unbeschadet aus der ganzen Geschichte mit den Masseurinnen rauskommt, weil das kann sich die Franchise dann doch nicht leisten, wird ansonsten der nächste Quarterback in Miami Deshaun Watson heißen. Das sieht aus meiner Sicht realistisch so aus, dass das in der nächsten Offseason passieren wird.
Okay, Micho, wie schätzt du die Situation ein?
Ja, also ich habe ja die Theorie, dass fast jeder hochgelobte Quarterback eigentlich die Chance hat, ein Top-10-Quarterback zu werden, und dass sehr viel von der Entwicklung in den ersten 1 bis 3 Jahren halt abhängt. Sowohl vom Playcalling als auch, was man als Supporting Cast, vor allen Dingen O-Line, zur Verfügung stellt. Also ist eine ganze Menge, die da zusammenspielt. Und da haben wir Tua gerade nicht das Optimale geboten. So, das muss man ganz klar sagen. Und Tua hat seine Limitierungen. Das ist auch ganz klar. Die hat aber auch einen Lamar Jackson, die hat eigentlich jeder Quarterback. Die Frage ist, können wir mit den Limitierungen leben? Das heißt, können wir um die Limitierungen drumherum spielen? Und kann er sich in den anderen Sachen signifikant so weit verbessern, dass wir sagen, ja, mit Tua können wir da gewinnen? Und dafür ist es tatsächlich noch ein bisschen zu früh, um das zu sagen. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu, dass er das schaffen kann, ja. Ich sag aber auch, es wird in der derzeitigen Situation, gerade was das mit dem Playcalling angeht, fast noch mehr als die O-Line, sehr, sehr schwierig für ihn, das zu zeigen. Und als Fan bin ich grundsätzlich pessimistisch und sage deswegen, er wird es nicht. Aber wirklich aufgrund des Pessimismus, das liegt nicht an Tua, sondern das liegt daran, dass es meiner Meinung nach der Coaching-Staff und das Front Office verbockt haben. Und um auf Tobi noch kurz zu reden, die Frage ist, was halbwegs unbeschadet für Deshaun Watson heißt, da rauszukommen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich einer Franchise zujubeln kann oder einem Quarterback zujubeln kann, der solche Schatten über sich schweben hat oder der halt eben nicht unbefleckt da rausgekommen oder wie auch immer, nicht mit einem Freispruch. Da schüttelt's mich. Und deswegen, als Pessimist sage ich, es wird Deshaun Watson und es wird nicht Tua. Als Optimist sage ich, es wird Tua oder jemand anders.
Okay. Ja, ich sag mal, gut zur Causa Watson. Die Frage ist, es wird ihm immer angehaften bleiben. Selbst wenn er freigesprochen wird, wird immer irgendwer darauf rumhacken. Und das muss man dann halt auch jeder für sich bewerten, wie man das bewerten möchte. Es gibt Leute, die verurteilen ihn schon komplett. Es gibt Leute, die sagen, es ist alles Quatsch. Ja, es weiß keiner im Prinzip, außer den Leuten. Und da muss man jetzt einfach wirklich abwarten, was dabei rauskommt. Und dann kann man noch mal schlussendlich ein Urteil da komplett runterziehen. Ich hoffe, dass Tua es wird. Ich einzig allein, mir fehlt der Glaube so ungefähr. Weil Tua zeigt Ansätze und er zeigt auch Verbesserungen von seinem ersten ins zweite Jahr und er hatte die Riesenverletzung. Ist jetzt halt wieder ein bisschen angeschlagen, das ist noch so ein bisschen fraglich. Aber wenn ich lese, dass die Dolphins 50 Pressures ungefähr mehr zugelassen haben als das zweitschlechteste Team der NFL. Also wir sprechen da von 237, glaube ich, die Dolphins gelassen haben und zugelassen haben. Bei irgendwie 180 oder so ist der zweite. Da sprechen wir halt über einen Betrag von 20-25% irgendwo mehr als das zweitschlechteste Team von 32. Und stell da irgendeinen anderen Second-Tier-Quarterback hin, der wird sich auch nicht besser machen. Das ist das Problem. Selbst wenn Tua ein bisschen was zeigt, er wird nie das zeigen können, was er wirklich kann. Man sieht, Micho sagt das genau richtig, man sieht die Limitierung. Die Frage ist nur, können wir spätestens im nächsten Jahr da irgendwas hinstellen, was es ist? Und ich bin, wie viele, sag ich mal so, inzwischen auch skeptisch einfach, dass Tua das nochmal umgebogen bekommt. Ich hoffe es, weil auch er ist ja ein unheimlich sympathischer Charakter. Ja, also er ist keiner, der auf die Kacke haut. Er arbeitet und auch wie schnell er zurückgekommen ist und all das, das verdient den größten Respekt. Ich hoffe, dass er es schafft, aber ich bin einfach inzwischen immer weiter am Zweifeln. Beantwortet das deine Frage ungefähr, Benno?
Beantworte meine Frage ungefähr, weil ich sehe es eigentlich prinzipiell genauso, dass es hauptsächlich nicht an Tua liegt, sondern eher am Supporting Cast und ich mir da wirklich auch in der Offseason irgendwie, also bei den Dolphins irgendwie mehr erwartet habe, dass sie in die Line mehr investieren, also irgendwie ein bisschen splashiger da rangehen, um da wirklich was zu ändern und bessere Voraussetzungen zu schaffen.
Ja, das haben wir auch gehofft, aber die Offseason, ja, sprechen wir nicht drüber, so ungefähr. Micho.
Ja, die Sache ist ja, am guten Willen hat es ja nicht gemangelt. Wir haben ja schon richtig schöne Draft-Ressourcen in die O-Line gesteckt, nur waren die Draft-Ressourcen leider verschenkt. Wir haben einen Receiving-Core eigentlich aufgebaut, das die Fähigkeit hatte, ein Top-5-Receiving-Core in der Liga zu sein. Dann hat man dann aber natürlich auch verletzungsanfällige Spieler gesetzt, die man hat. Oder aber lässt sie im Moment mit Play-Calling versauern. Und das ist der Punkt. Selbst wenn ich eine schwache O-Line habe oder wenn das Receiving Core halt eben Probleme kriegt, dann muss ich das über ein vernünftiges Scheme halt eben versuchen zu kompensieren und muss den Quarterback da auch dementsprechend unterstützen. Das versucht man jetzt, den Quarterback zu unterstützen, aber nicht, indem man ihn quasi über das Scheme um die O-Line drumherum spielen lässt oder sowas, sondern indem man jetzt einfach die Offense total versimplifiziert, was natürlich den Druck noch mehr erhöht. Also ich bin ein großer Fan davon, die O-Line zu stärken und bin auch der Meinung, das ist extrem wichtig, aber im Moment ist das Play-Calling gerade sowas von schlecht, dass ich glaube, dass wir da fast schon eine Top-O-Line hinstellen könnten und trotzdem würde es nicht vernünftig funktionieren. Und wie gesagt, erkannt haben wir das, der Wille dazu war da, aber auch im Front Office gibt es halt Bad Execution, ne?
Ja, das stimmt. Front Office ist eine große Frage bei uns, aber gut. Da werden wir wahrscheinlich erst nach Weihnachten mehr erfahren. Gut, dann haben wir die Frage abgehakt, Benno. Ja. Löcher uns weiter, wenn du uns weiter löchern möchtest.
Ja, ansonsten, das sind ja so Fragen, wo mich eure Meinung einfach mal interessiert hat. Ansonsten fürs Spiel habe ich jetzt eigentlich gar nicht so viele Fragen. Also Tobi hat auch relativ viel gestern schon für mich auch beantwortet. Wir haben schon relativ viel besprochen. Ich verfolge die NFL ja an der Breite auch und ich bin jetzt einfach wirklich gespannt aufs Spiel.
Ja, wirst du das Spiel live gucken?
Ich werde das Spiel live gucken, ja, auf jeden Fall.
Okay, Tobi wird sowieso live. Micho, wirst du das Spiel live gucken?
Ja, natürlich. Keine Frage.
Okay. Ja, ich hoffe, ich kann es auch live gucken. Schau mal. Aber ja, ich werde mein Bestes geben. Ich werde früh schlafen gehen. Ich bin erst beim Sport. Oh. Ich kann gar nichts aufgeschlagen. Okay, ich werde es irgendwie schaffen. Ich werde es irgendwie schaffen. Und ja, zur Not nehme ich meinen Laptop mit ins Büro. Und sperr mich weg. Gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir in die Rubrik, was wir denn so tippen für das Spiel. Und da darf natürlich unser Gast auch seinen Tipp als erstes abgeben.
Ja, also wir machen ja immer keine genauen Tipps bei uns, deswegen, aber ich habe gestern schon was angedeutet bei uns und dabei werde ich jetzt auch bleiben. Ich glaube, hab da eine schöne Bold Prediction rausgehauen, die hoffentlich gar nicht so bold ist, und zwar, dass unser Receiver Rashad Bateman sein erstes 100-Yard-Game gegen euch haben wird und seinen ersten Touchdown in der NFL scoren wird. Und nicht nur einen, sondern sogar zwei. Und die Ravens das Spiel dann folgerichtig 38-14 gegen euch gewinnen.
Ja, das ist, sag ich mal, eine Hausnummer.
Ja.
Tobi sagt ja, Tobi hat das schon abgenickt.
Nein, was gestern dann auch noch war. Gestern habe ich es vergessen, ihn finanziell drauf festzunageln. Ich habe die beiden ja erstmal erzählen lassen, aber ich habe versprochen, dass ich das heute nachholen werde. Denn sollte das tatsächlich so kommen, dann soll es doch zumindest für den Charity-Gedanken etwas Gutes haben. Wenn er schon Bold Predictions raushaut und die eintreffen, dann soll er auch wenigstens dafür zahlen.
Das ist in Ordnung. Bin ich dabei.
Ne, wir haben ja vom e.V. immer so Charity-Geschichten. Momentan unterstützen wir den Dolphins die Dolphins Cancer Geschichte. Also, wenn du dich da beteiligen würdest, wenn das denn tatsächlich alles so eintrifft, dann wären wir weniger traurig, wenn es denn tatsächlich so käme.
Bin ich dabei, das verspreche ich. Wenn es eintrifft, dann gebe ich was dazu.
Tobi kauft sich Niederlagen schön.
Ach, wow. Ja, es hat immerhin dann was für den guten Zweck.
Das ist in Ordnung, das finde ich gut. Man muss ja das Positive aus der Misere auch so ein bisschen nehmen. Ne? Also das ist schon.
Wenn es schon nicht sportlich läuft, dann wenigstens finanziell und für die Spenden. Genau.
Ja, Tobi, was tippst du denn?
Ich kann nicht anders. Ich tippe auf die Dolphins. Es geht nicht anders. Ich habe lange mit mir gerungen, aber ich als Fan, wie Micho das so schön ausgedrückt hat, ich gewinne einfach zu gerne. Und von daher gehe ich davon aus, dass die beiden Sachen, die ich gesagt habe, Defense stark, Offense weniger schlecht, eintreffen und wir die Ravens bei 20 Punkten halten und selber 24 machen. Das heißt, dass wir 24-20 gewinnen werden.
Du warst übrigens der Einzige, der vor der Saison das Spiel als Sieg gewertet hat. Na, nur mal zur Info.
Ja, ich habe so viele Spiele als Sieg gewertet. Ich bin jetzt schon, ich glaube 5 oder 6 Spiele hinterm Plan oder so.
Aber wer nicht, würde ich fast sagen. Micho!
Ja, ich würde natürlich gerne auf einen Sieg tippen, aber tatsächlich tue ich es nicht. Ich glaube, dass die Ravens gewinnen, sind ja auch so eine Art Amtsgegner von uns. Die Frage ist tatsächlich nach der Höhe. Unsere Offense stottert, wird wahrscheinlich auch weiterhin stottern. Ich traue irgendwie unserem OC mittlerweile nicht mehr zu, da den Schalter noch umlegen zu können. Also tippe ich darauf, dass wir sogar unter unseren üblichen 17 Punkten bleiben, mit Garbage Time wahrscheinlich 13 Punkte. Ravens werden mehr machen, werden zum Ende hin dann aber auch nicht mehr machen müssen, weil sie merken, dass da nicht viel kommt. 23 Punkte, also 23-13 für Baltimore.
Wow, das ist auch alles sehr ernüchternd. Ja, also ich weiß gar nicht, also eigentlich kann man 17 Punkte für bei den Dolphins schon mal fest aufschreiben. Das passt eigentlich. Ich hoffe, dass die Dolphins irgendwie Lamar Jackson unter Kontrolle halten können. Bei Josh Allen ist uns das teilweise gelungen, aber Lamar Jackson ist vielleicht noch etwas stärker zu Fuß und was das Playmaking da angeht, als eben Josh Allen. Ich befürchte, dass es so ein absoluter Fantasy-Football-Buster wird. Also über 100 Rushing Yards, 1-2 Rushing Touchdowns und dazu noch, was weiß ich, 2-3 Passing Touchdowns oder solche Geschichten. Ganz wunderbar also für die Ravens. Ich tippe tatsächlich auf 34-17 für die Ravens. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit der Offense mithalten können und dass unsere Offense nicht gut genug funktioniert, dass wir die Ravens schlagen können. Ich würde es mir wünschen, ja, dass Ventura spielt, weil dazu ist es immer noch questionable.
Warte mal, stopp. Willst du mir erzählen, Justin Tucker verkickt einen Extrapunkt?
Nein. Ihr macht aber zwei.
Dann erklär mir das.
Ihr macht 4 Touchdowns und 2 Field Goals.
Ah, okay, gut.
Also okay.
Nein, den wollte ich jetzt mal raushauen. Also.
Ja, gleich.
Die Mathematik.
Extremie.
Wie kannst du denn?
Nein, das geht ja gar nicht hin, weil er hat ja vorher gesagt, dass Lamar Jackson 2 Rushing Touchdowns und 2 bis 3 Passing Touchdowns macht und bei 3 Passing Touchdowns wäre es dann der verkickte Extrapunkt.
Aber vielleicht macht er dann auch einen Rushing Touchdown. Also ja, nee, ich tatsächlich glaube ich, dass das eindeutig werden kann. Ich würde es mir wünschen, dass es anders wird. Es wird für die Dolphins nur funktionieren, wenn sie halt Turnover generieren. Und dementsprechend schauen wir mal. Wunderbar. Dann haben wir das Ding jetzt quasi schon fast wieder rund, es sei denn, Tobi, Micho, ihr habt noch etwas.
Ja, ich hab noch was. Denn als ich ja hinzugekommen bin, haben wir über ein Thema geredet und es ist jetzt durch. Odell Beckham hat die Waivers geklärt. Er ist jetzt Free Agent.
Ja, also können wir ihn dann endlich signen für 20 Millionen im Jahr.
$537,000 wäre das Minimum, wofür er unterschreiben dürfte. Veterans Minimum.
Dafür unterschreibe ich auch.
Und laut Quellen, da kommen jetzt wieder die großartigen Quellen, ist schon relativ sicher, dass er in Green Bay landet, obwohl die Seahawks ihm mehr Geld geboten hätten. Angeblich.
Ja, das ist natürlich bitter, weil die Seahawks hätten ihn noch einfach vom Waiver claimen können.
Das hätten sie tun können, aber dann hätten sie ja 7, irgendwas Millionen bezahlen müssen. Da wollte sich anscheinend keiner rantrauen, um den Vertrag zu nehmen.
Sie hätten, na egal, lassen wir das.
Ja, sie hätten. Es hätten wir auch. Ja. Ich bin nur froh, dass er wahrscheinlich nicht bei uns landet.
Die Seahawks hätten das Geld gehabt. im Cap Space noch, um ihn zu signen. Das meine ich damit. Wir hätten das Geld nicht gehabt.
Ja, du als Westentaschen General Manager weißt aber, dass der General Manager eines NFL-Teams immer ein bisschen Geld übrig behalten muss für In-Season-Moves, die jetzt noch kommen, dass man sich vor den Playoffs nochmal vielleicht verstärken kann und so weiter und so weiter. Das allein auf OBJ zu setzen, war ihnen wahrscheinlich zu riskant.
Ist fair, aber wie gesagt, also ich an deren Stelle hätte es trotzdem einfach gemacht. Aber gut, das sei da hingestellt. Aber haben wir sonst noch was? Ich glaube fast nicht. Dann möchte ich nochmal ganz großes Dankeschön sagen, Benno, dass du die Zeit genommen hast, hier als Gast Rede und Antwort zu stehen. Danke dafür.
Ja, gerne. War eine schöne Runde, hat Spaß gemacht, war auch unglaublich informativ. Ist ja doch schön, wenn man sich doch mal auch mit anderen Teams in der NFL ein bisschen genauer beschäftigen kann, gerade durchs Podcasten. Das ist echt immer ganz cool. Und ja, gerne wieder, wenn es mal so passt. Und ja, ansonsten wünsche ich allen ein schönes Spiel. Und falls noch irgendjemand ja, ein sympathisches Team im Norden sucht, dem man ab und zu mal die Daumen drückt und sich da vielleicht doch mal ein bisschen interessiert, der kann gern immer einschalten bei Talk Like a Raven. Wir sind überall zu finden auf allen Podcast-Plattformen und freuen uns mal über eifrige Hörer.
So nämlich. Ja, also, ihr habt's gehört, einfach bei Talk Like a Raven mal reinhören. Tobi war da zu Gast. Das heißt, ihr könnt euch jetzt quasi wieder auf über 3,5 Stunden Content freuen. Also es ist halt unglaublich, was aktuell inzwischen so los ist, wie viele Stunden Content man vor einem NFL-Spiel auf Deutsch konsumieren kann. Es ist unglaublich cool. Ja, hört da rein, lasst auf jeden Fall ein Like da bei denen auf Facebook, auf Twitter, auf Spotify, auf allen anderen möglichen Podcast-Plattformen. Links findet ihr in den Shownotes, da habe ich sie schon hinterlegt. Und ja, dann würde ich sagen, es hat mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht, das Ganze hier mit euch bestreiten zu dürfen. Und ihr da draußen, wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das wie immer, ihr kennt das Spiel ja auf zwei verschiedene Arten tun, aber könnt ihr uns finanziell über Patreon unterstützen. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat oder ein halber großer Cappuccino oder eben ein kleiner ganzer Cappuccino. Aber für den ganzen Monat, der Cappuccino hält in der Regel nicht den ganzen Monat durch. Selten auch länger als eine halbe Stunde. Aber wenn ihr sagt, hey, ich hab das nicht, ich möchte das auch nicht, ist das vollkommen in Ordnung. Ihr könnt uns, genauso wie die Jungs vom Talk Like a Raven Podcast, auf allen möglichen Podcast Plattformen finden. Lasst ein Like da, ihr könnt auf Apple Podcast auch Reviews hinterlassen. Da freuen wir uns auch immer so sehr drüber. Und auf YouTube gibt's immer noch die Möglichkeit, Daumen hoch und Kommentare hinterlassen, und auch da kümmern wir uns um die Kommentare, wie ihr in dieser Folge wieder gehört habt. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fans up!